So, meine Lieben, willkommen zu einer weiteren Folge von Too Old to Die Young.
Kultur über und unter der Gürtellinie mit
Barbie Breakout, Tatjana Berlin und Paul Scholz. Einen schönen guten Tag.
Hallo.
Hi.
Na? Wie geht's euch an diesem schönen Spätsommer, Frühherbst? Sonntag.
Ja, es ist jetzt auch mal genug mit dem Sommer, finde ich.
Du, ich beobachte mich gerade dabei. Ich bin ja auch wie du immer groß im Tönen, dass ich es liebe, wenn es regnet und so. Ich merke aber doch, dass mir das Wegfallen von Sonnenlicht doch ganz schön zu schaffen macht. Also ich hätte gerne, es darf gerne kalt sein und regnen, aber ich hätte gerne die Sonnenzeiten genauso lange wie sonst.
Ja, das, also die Helligkeit ist ja in meiner, also da ich die meiste Zeit des Tages in meiner Wohnung verbringe und die Helligkeit da kein Problem ist, fällt mir das nicht so auf. Allerdings fällt mir auf, dass es früher dunkel wird. Und die blaue Stunde früher ist. Mhm. Und wenn ich
du besoffen zu Hause sitzt, meinst du?
Nee, wenn ich dann um sieben, ich werde in der blauen Stunde immer so melancholisch. Und wenn ich dann um sieben anfange, melancholisch zu werden, dann
ist es blöd, ja.
Ist es blöd.
Ja, das stimmt. Aber gut, wir müssen uns darauf einstellen. Immerhin habt ihr diesen Podcast über die kalten und dunklen Wintermonate, die euch wie ein Lagerfeuer wärmen.
Yes.
Und inspirieren soll. Yes. Und das auch mit unserer heutigen Folge.
Wie eine dysfunktionale Wärmedecke.
Ja, diese dysfunktionale
Unter der Wärmedecke, ihr verbrennt im Schlaf.
Diese dysfunktionale Wärmedecke ist heute eher ein melancholischer Umhang. A shawl of our childhood.
Wir blicken zurück.
Wir blicken zurück auf unsere kleinen Hände und Füße, sind so kleine Hände.
Ja. Oder wie ich schon eben zitiert habe, wie das eins der Bücher meiner Kindheit hieß: Eines Knaben Fantasie hat meistens schwarze Knie. Da musste Barbie eben schon sehr empört drüber lächeln.
Musste kurz mal in die Mitte atmen.
Ja, schön immer in den Solarplexus, ganz entspannt.
Ja, das ist ein schönes Thema tatsächlich.
War das in den 70ern?
Buchthema. Wir kommen ja noch aus einer Zeit, wir alle, wo das sexuelle Erwecken nicht unbedingt umgeben war und also
es
wir hatten nicht Zugriff auf direkt schwule Pornografie im Internet oder so, sondern wir mussten das nehmen, was wir kriegen konnten.
Ja, wir alle hatten mit 12 noch nie gesehen, wie jemand gefistet wurde.
Stimmt. Nein. Wir haben es vor allen Dingen, wenn ich an die heutige Jugend denke, noch nie mit 12 gemacht.
Speak for yourself.
Großer
ich wollte gerade sagen, I das really wissen wir not. Aber inzwischen über Barbies Berlin
nein.
besser.
Auch. Nein, nein. Fisten habe ich wirklich nur einmal probiert und da war ich schon lange in Berlin und dann
nein,
war
wir reden ja nicht über
gut.
Fisten, aber du hattest mit 12 schon irgendwas gemacht.
Ja, ja. Ach so, ja. Nur halt nicht mit Fäusten.
Aber nicht gesehen. Also gesehen im Sinne von medial aufbereitet.
Nein,
das meinen wir doch jetzt. Und deswegen hatten wir doch dann Bücher zur Hilfe genommen.
Genau. Und ich hatte ja schon öfter mal erzählt, dass ich dieses Nancy Friday Buch von meiner Mutter sehr eingehend studiert habe. Aber ich hatte noch bessere. Was hattet ihr denn, Paul? Gab es bei dir was?
Also ich hatte ja, wie gesagt, ewig nur das Lexikon der Antike.
Das haben wir auch schon besprochen.
Und als die Mauer fiel, bin ich dann sofort zu Karstadt an den Hermannplatz gefahren. Also wirklich ohne Scheiß, 3 Tage später oder irgendwie sowas. Und habe von dem zweiten Teil meines Begrüßungsgeldes, der erste Teil war für den Fame-Soundtrack und das zweite Album der Rainbirds draufgegangen. Und von dem Großteil der zweiten Hälfte habe ich das, was ich damals für schwule Literatur hielt, gekauft. Also Giovanni's Room.
Mhm.
Also
ja,
und,
war, ist es ja auch.
Und ein Buch, das mir in die Hände fiel und mir danach das ich dann oft freihändig gelesen habe, das hieß Gordon Merrick, ein Fall von Liebe und war, glaube ich, das. Und ich habe Detlef Meyer gekauft. Diese 3 Bücher habe ich gekauft und der Verkäufer bei Karstadt am Hermannplatz, heute überrascht mich das wenig, hat mich so freundlich angelächelt, dass ich davon so schockiert war, dass ich das Wechselgeld zurückgelassen habe. und geflohen bin mit meiner Tüte. Mit
Immerhin hast du bezahlt. Ich habe die gleich immer geklaut. Ich bin in Hamburg am Steindamm gab es diese ganzen Sexshops und ich bin so mit 15, 14 in so einen Sexshop gegangen und da lagen diese Pornos aber als Buch, also ohne Bilder.
Ja.
Und da habe ich so Heteropornos immer geklaut und die Oma, die da gearbeitet hat, hat es nicht geschnallt und dann habe ich mir erstmal auf diese Heteropornos einen runtergeholt, bis ich dann irgendwann auch auf dieses, ein Fall von Liebe ist natürlich der Klassiker,
Das kenne ich
nicht. Den habe ich auch gefunden.
Da gibt es die üblichen 2,5 Sex-Szenen.
Okay. Ja, doch, es ist eine schwule Liebesgeschichte, immerhin. Ist, also da geht es schon um Schwule.
Aber es ist so, es ist unglaublich schlecht.
Ja, natürlich ist es unglaublich schlecht. Die meiste, leider Gottes, frühe schwule Literatur ist nicht so besonders super gelaufen. Aber was ich sagen wollte, ist, dass ich am Anfang natürlich heterosexuelle Pornografie in Anführungsstrichen genommen habe, weil ich nichts anderes hatte. Und das waren bei meiner Mama im Bücherschrank 14 Bände Angelique. Angelique und der König, Angelique, also eine Bandreihe über eine Französin, die in ungezähmter Erotik sich durch die Sonnenkönigzeit schläft.
Aha.
Und immer die heißen Piraten und die heißen Harem und so in jedem Band, und es sind so dicke Wälzer gewesen, also jedes Buch hat so 500 Seiten Minimum und es geht also zeitlich, sag ich mal, über 200 Jahre. Nehme ich mal an.
Sehr alt.
Und Angelique ist aber immer mit wogenden Brüsten und der feuerroten Mähne und ihren Katzenaugen und so. Die ist ja nie gealtert und die ist aber immer durch die Epochen immer weiter gewandert mit ihrem Mann und nach Amerika ausgewandert und was sie alles gemacht hat. Und ist nie gealtert, aber es ging endlos, diese Reihe. Und die immer war viel Sex dabei. Das war früher. Hure. Genau, das war früher, also Schundliteratur zum Verstecken eigentlich. Also ich weiß auch nicht, ob meine Mutter die im Bücherschrank hatte oder ob die im Keller waren oder was, aber die habe ich verschlungen.
Ich stelle mir immer vor, welche Leute sowas schreiben. So die.
Ja, die hat einmal einen Erfolg gehabt, das ist so seichte, wie Konsalik oder Simmel, weißt du? So eine war das. Eine Französin, ich weiß den Namen, Anne Gordon. Und die waren für mich heiß. Und dann, daher vielleicht mein Faible für die südländischen Gefilde. Das waren nämlich immer so südländische, exotische Destinations. Ja, und dann kam man dann irgendwann, als man den ersten schwulen Laden, so Männerschwarm in Hamburg war das jetzt wahrscheinlich, da habe ich dann nicht die anspruchsvolle, auch die Bückware habe ich natürlich gezielt gesucht. Und das hieß
im
dann…
Im Sinne von bück dich.
Marx Männer.
Oh, zu Marx Männer habe ich Geschichten zu erzählen.
Und Marx Männer… Hat mich aber nicht so geil gemacht, also es hat mich ein bisschen geil gemacht, natürlich, weil es ist so krass, aber es war so übertrieben, also da gibt es auch einen mit zwei Schwänzen.
Ja.
Oder was, ne? Ja, genau. Das wusste ich schon, das ist für mich zu viel Fantasy, aber ich habe immer noch Bilder aus dem Buch im Kopf und jetzt nach 40 Jahren, also
es
ist lange.
Ich habe tatsächlich Sätze, also ficken Sie mich, Mr. Womerhead, ficken Sie mich, Pünktchen, in den Arsch, I still have it in my mind.
Ja.
Ich habe also, gute, lange Stunden mit
diesem Buch verbracht. Wie gesagt, diese Szene mit dem doppelschwänzigen Mann, den er dann aber fickt, das ist nach wie vor das überraschend und erotischste, was ich so gelesen habe.
Oh, du Armer.
Nee, also jetzt nicht wirklich, aber sagen wir mal.
Mit 14.
Vielleicht war ich auch schon 15, aber da wurde, also dazu ist mein Schwanz mehrfach wund geworden, sagen wir es so.
Schönes Bild.
Ja, schönes Bild.
Ja, nee, wir hatten, also ich weiß gar nicht, wo ich Emanuel her hatte. Irgendjemand hatte Emanuel, ich weiß gar nicht, ob ich das bei meiner Großmutter mal geklaut habe, mütterlicherseits aus dem Bücherregal. Vielleicht hatte ihr Mann das mal gekauft und es stand da unbemerkt. I don't know. Aber auf jeden Fall hatte ich dieses Buch und hatte irgendwann auch, weil mir das Suchen der Sexstellen, das war schon üppig gespickt damit, aber weil mir das zu aufwendig war, habe ich irgendwann alles andere rausgerissen und hatte dann wirklich nur
das
noch
ist gut.
Sexstellen nach Sexstellen nach Sexstellen. Ich war sehr organisiert.
Ja.
Und ich hatte dann durch Ralf König, Shoutout an Ralf, der in irgendeinem, ich glaube, Konrad und Paul Comic kommt Marx Männer vor. Und ich wusste nicht, dass es ein Pornobuch ist. Ich habe natürlich sehr viel auch onaniert zu Ralf König Büchern, also auch Bullenklöten und so. Ich war wahnsinnig verliebt in…
Wirklich?
Ja.
Also die Fantasie hätte ich jetzt
Girl.
Nicht geahnt.
Ja. Nein?
Nein.
Oh,
ich finde die auch sexy, aber nicht sexy genug, dass
also ich
einen Ständer
kriege. Das war ja explizit.
Ich finde die albern sexy.
Mit großem Penis und mit Reinen und so, das war ja alles dabei.
Aber es war ein Comic.
Ja und?
Und die hatten komische Nasen.
Also ich kann auch Hentai sexy finden heute. Es ist nicht so, dass mich das…
Ja, aber die haben ja keine… Na, wobei, die haben gar keine Nasen. Das ist dann noch was anderes.
That's Hentai and Hentai. Anyway. Nö, das ist Comic. Das ist für mich gar kein Problem gewesen. Aber ja, es war Emanuel, es war dann Ralf König. Und in irgendeinem Ralf König-Comic kam dann eben auch
Marx
Männer vor. Und ich dachte, es ist halt irgendwie ein wichtiges Schwulenbuch. Also mir war gar nicht klar,
dass es ist doch ein wichtiges Porno Schwulenbuch.
Ist. Ja, aber ich wusste nicht, dass es Porno ist. Ich dachte, es ist halt Literatur. Und habe es mir dann von meiner Mutter in unserem Stammbuchladen bestellen lassen. Und die guckten auch. Ich meine, die hat mir da auch das Madonna-Sexbuch gekauft, so ist es nicht. Aber ja, die guckten dann schon so ein bisschen und waren so, hier, ja, okay, ist für den Sohn, ach ja, schön, hier.
Sehr progressiv.
Und ja, für dann habe ich es mir nach Hause genommen und dachte auch so, hi, well, my pronouns were he, him.
Nein, ich wollte jetzt die Nachfrage imitieren.
Ach so.
Ich wollte nicht deine Pronomen in Frage stellen.
Und hast du denn auch bestellt über den Buchladen deines Vertrauens, der bei uns übrigens Hagedorn hieß und in Trittau war und Elke Hagedorn immer alle jungen Männer des Dorfes vernascht hat, im Hinterraum?
Musst du wieder biepen, Tatjana.
Nein, die ist tot seit Jahren.
Die Familie.
Ja, die ganze Familie ist tot. Gibt es nicht mehr. Sie sind schon längst alle tot. Muss nicht gebiebt werden. Nein, nein, nein. Aber da gab es dann das Buch Rote Männer auf grünen Matten. War das?
Rote Männer auf grünen Matten, ja. Ein zutiefst rassistischer, aber erotischer Indianerroman aus dem Hause
Köln. Ein Indianer-Porno.
Es gab so eine Zeit in den 80er Jahren, ich behaupte ja, Marx Männer ist Literatur, weil Marx Männer ist ja eine Pornoparodie. Es ist ja kein,
ja?
Also wir
ja,
haben
also,
das anders. Gedacht
habe ich nicht.
Wir haben das, nee, gedacht habe ich auch nicht. Ich dachte auch, oh. Irgendwie, das ist ja eigentlich die Parodie von Porno, weil diese ganzen Übersteigerungen, ja, die er da macht, dass es dann, also diese Pissszene in Marx, dass dann irgendwie eine ganze, was auch immer, ist das Blumenvase oder irgendwie sowas und damit muss ich dann bekippt werden und so. Das ist ja für damalige Verhältnisse, also heute ist das alles so, da haben 14-Jährige wahrscheinlich weit Schlimmeres gesehen, als in diesem Buch vorkam, aber für damalige Verhältnisse war das so übersteigert, ja, dass das, das hatte parodistische Züge und ich glaube,
finde ich auch.
Du konntest das, wenn du erfahrener warst, als wir es jetzt alle waren, hast du darüber sicherlich auch ab und zu mal gegrinst.
Das
und
ich glaube,
wenn ich das heute lesen würde, würde ich auch lachen.
Ja, das glaube ich auch.
Dazu kam, das war ja nicht mies geschrieben, sondern er hatte sich beim Schreiben ja offensichtlich so ein bisschen Mühe gegeben. Also er kannte ja mehr als drei Adjektive und sagen wir mal, die meisten Synonyme für... Und das war auch gut übersetzt. Es hatte übrigens der damalige Freund von Bruno Gmündner noch handübersetzt, Herr von Malzahn. Wenig später an den Folgen von AIDS gestorben ist. Und der Originaltitel dieses Buches ist ja nicht Marx Men, sondern der Originaltitel dieses Buches ist The Great American Gay Porn Novel.
Okay, da ist die Ironie impliziert.
Ja, da ist sie schon mit drin.
Got it. Aber es gibt ja durchaus auch Weltliteratur, in Anführungsstrichen, die sehr pornografisch ist. Die war mir dann zu viel. Also ich habe dann zum Beispiel Zeleny von Oscar Wilde gelesen oder auch die Justine und Juliette Marquis de Sade-Geschichten. Und das war mir dann zu viel, weil das ja oft gepaart ist mit so ganz sadistischen, schlimmen Schilderungen und also so Snuff-Geschichten und so. Und das war mir dann, ich dachte, ich steigere mich jetzt, indem ich anspruchsvoller meine Pornografie lese. Aber das fand ich dann eklig, das habe ich dann ganz oft einfach weggeschmissen oder weggelegt, weil es mich dann so aufgewühlt hat, dass ich gedacht habe, ist das eklig.
Also ich habe relativ früh The Saat gelesen, das hat mir nicht gut getan. Mhm. Aber dann gibt es natürlich so wunderbare Sachen wie Lady Chatterley's Lover.
Das habe ich nicht gelesen.
Das ist auch relativ. Da gibt es auch so ein paar Szenen, die relativ explizit sind. Also es geht dann viel um Blumen und Stiele und so.
Findest du relativ explizit?
Naja, für die damalige Zeit. Dieses Buch ist von irgendwie 800, hast du nicht gesehen. Und dann habe ich natürlich auch, weil ich meine Geilheit hinter intellektuellen Pursuits verbergen musste, irgendwie alle schlimmen Stellen in der Weltliteratur gefunden, die sich mit Männersex auseinandersetzten. Mhm. Also so die ganzen griechischen Klassiker und
Das habe ich alles übersprungen.
So. Aber dass ich mir auf den Comic einen runterhole, ist zu abstrakt.
Naja, oder sowas wie ehrlich gesagt, mir fällt gerade ein, das erste wirklich explizite Buch, was ich je gelesen habe zum Thema schwuler Sex, war die erste Autobiografie von Rosa von Braunheim. Es gab einen Filmregisseur bei uns im Dorf, Herrn W. Die Kinder von Herrn W. werden wissen, wer er war. Und der hatte...
Sollte man hoffen.
Der hatte ein paar gute Drehbücher geschrieben und war auch in West-Berlin gewesen und hatte irgendwann Rosa getroffen und Rosa hatte ihm dieses Buch in die Hand gedrückt und der liebe Bertram, sein Sohn, brachte dieses Buch irgendwann mit in die Schule und ich lieh das da kommen so wunderbare Zitate vor, so dass Rosa gefragt wird, was dann sein Lieblingsduft ist und die Antwort ist Gardenien und Intimschweiß. Da gibt es auch so ein paar Stellen, also Rosa sitzt irgendwann in New York in der schwulen Sauna und Rosa war damals ja noch nicht 80, sondern Rosa war ja noch ein relativ heißes Geschleuder.
Sieht ja ganz gut aus.
Und Es gibt eine längere Szene, wie Rosa in New York in einer Sauna sitzt und sich an einer ihm aus den Arsch hängenden Hämorrhoide spielt. Das fand ich jetzt nicht so besonders erotisch, aber das wird so von sehr expliziten sexuellen Schilderungen umkränzt. Und da war ich 11, das weiß ich noch, und dachte irgendwie so, das ist nicht unbedingt das, was ich machen will, aber irgendwie finde ich das interessant.
Kindheit, ja. Ich sag's euch, ein weites Feld.
Naja, also ich komme dazu nochmal bei einer Filmbesprechung, aber das Interessante in unseren Fällen, glaube ich, geschwulen oder im weitesten Sinne queeren Kindheiten ist ja, dass wir, bis wir so zweistellig werden, was die Alter anbelangt, das wird heute anders sein, aber ich glaube, in unseren Biografien war es so, keine Sprache für das haben, worüber wir nachdenken. Oder wir haben dafür einfach keine Wörter gehabt. Also, oder wusstest du, was du bist?
Ja, doch.
Aber so in seiner ganzen Komplexität?
Also, ne, so weit, wie man das einstellig in der ganzen Komplexität umreißen kann. Aber ich wusste, dass ich mich eindeutig zu Männern hingezogen fühle. Ich wusste, dass der schwule Freund meiner Mutter, dass der homosexuell ist und dass ich wahrscheinlich so bin wie der, auch wenn ich das nicht wahrhaben wollte. Aber das war schon also das Wort war mir ein Begriff und dass ich das bin, war mir ein Begriff und so.
Aber in dir, also das, was ich daran spannend finde, ist, es wird ja so auf Schulhöfen und das wird heute auch nicht anders sein, unter 11, 12, 13, 14-Jährigen, es wird ja nur über Sex geredet, die ganze Zeit, nicht immer und explizit, ich weiß nicht, wie das heute so ist mit Handys und Pornografie und den Internetzugängen und so, aber du redest ja nicht über dich. Alle anderen reden über das, was sie gerne machen wollen oder über das, was sie schon gemacht haben oder irgendwann mal machen werden oder irgendwie sowas. Und man selbst redet ja nicht über sich als schwules Kind.
Nee, natürlich nicht. Das ist ja alles schambesetzt und böse. Ich weiß aber, dass wir so zum Beispiel ich weiß, dass ganz viel behauptet wurde in diesen Unterhaltungen immer. Also ich war ja viel in so Sommerfreizeiten, dann auch in den Sommerferien, dass die Jungs da dann immer behauptet haben, dass sie zum Beispiel schon kommen würden, also dass schon Ejakulat da wäre und so. Und das würde immer nach Fisch riechen. Und das ist ja nun einfach nicht so. Aber
nicht das, was nach Fisch riecht.
Nee, und das war aber damals die Legende quasi. Und wer das behaupten konnte, dem wurde dann auch irgendwie, das war so der Hengst. Bis ich dann irgendwann mal ejakuliert habe und dann gemerkt, es riecht gar nicht nach Fisch. Hi, guten Tag. Und dann zerplatzten auch all diese Blasen, die ich hatte von meinen Mitschülern, die ja alle schon so viel weiter waren, als ich, weil ich dann gemerkt habe,
Public Service Announcement, wenn ihr Ejakulat nach Fisch riecht, begeben Sie sich bitte zu einem Urologen Ihrer Wahl. Das stimmt doch was nicht.
Also ich weiß das nicht mehr. Ich war nicht mir bewusst, dass ich schwul bin, aber mir war klar, dass irgendwas anders ist. Aber die Worte, wie du sagst, werde ich wohl nicht gehabt haben. Weil ich meine frühesten Erinnerungen sind, dass ich vermieden habe, nach dem Sport mich da umzuziehen und mit denen zu duschen.
Weil du Angst hast, du kriegst eine Erektion, oder?
Weiß ich nicht mehr. Oder weil ich mich unterlegen gefühlt habe, den anderen gegenüber, die da so völlig breitbeinig schon mit 9, 10, 11 Jahren da rumgeduscht haben und ich irgendwie mich geschämt habe.
Ich kenne diese Scham, aber diese Scham ist auch lustbesetzt gewesen. Mir war schon klar, dass ich vor irgendwas Angst habe. Ich konnte nicht explizit benennen, wovor. Aber dass es irgendwas war, das mich sichtbar dann von anderen Jungs unterscheiden würde. Das war schon so. Und ich war ehrlich gesagt nicht voyeuristisch genug, meine Körperhygiene nach dem Sport war relativ begrenzt. Das ging mir wohl wie Tatjana. Und ehrlich gesagt, ich konnte mir in bestimmten Momenten aber auch nicht helfen. Also ich erinnere Momente so mit 9, 8, 10, wo ich auch länger als ich musste in der Umkleidekabine geblieben bin, um zu schauen. Und es ging aber immer ums Schauen. Es ging nie ums angeschaut werden.
Ja, nee, angeschaut werden wollte ich auch nicht.
Und das, also ich finde diese, ich spreche nachher noch über einen Film, in dem das ganz explizit so verhandelt wird und ich finde diese Stille und dass das Ganze so nonverbal ist und dass wir keine Sprache haben, um entweder für uns selbst festzustellen, wer wir sind oder anderen zu erklären, was wir sind. Das geht ja anderen so, siehe so Jamie, so eine Figuren gab es einfach in unserer Kindheit.
Null. Gab es nicht.
Null. Und ich frage mich, wie das, ich frage mich wirklich, wie das ist, wenn du heute 7 oder 8 oder 9 bist und du hast halt diese ganze, dieses Füllhorn an queerer Repräsentation, das dir unbegrenzt zur Verfügung steht. Also ich muss länger darüber nachdenken, was wäre, wenn, wenn mein Neffe schwul wäre. Der hätte mit 7 irgendwie, der hätte Glee gehabt, der hätte RuPaul's Drag Race gehabt, der hätte jede Form von schwulem Jugendlichen gehabt, der hätte vor 10 Jahren den kleinen Ugly Betty gehabt. Mhm. Da hättest du sagen können, ich bin aber keine kleine Queen, aber du hättest irgendjemanden gesehen. Und ich glaube, die große Krux an unseren Kindheiten ist, dass es, du konntest das nicht sehen. Du, es gab keine Repräsentation.
Also Repräsentation gab es nicht, aber ich weiß auf jeden Fall, also auch wenn wir bei uns die Begriffe hatten, ich hätte die nicht auf mich angewendet, ja. Also A, natürlich aus Scham, aber B, auch aus Angst, dass es halt eben eine Realität ist, mit der ich mich auseinandersetzen muss, das wollte ich nicht. Ich erinnere mich an einen Tagebucheintrag von mir, da war ich wahrscheinlich 10, 11 auch so, wo ganz in ganz großen fetten Lettern steht, nie mehr schwul. Also ich hatte mir vorgenommen, das jetzt irgendwie zu beerdigen und jetzt irgendwie Frauen zu daten.
Weil man das ja kann, wie man weiß.
Das habe ich mit 17 auch in meinem Tagebuch stehen. Leider erst mit 17.
Naja, okay. ich weiß aber, dass das Vokabular eben von außen mir auch aufgedrückt worden ist. Also ich wurde als Schwuchtel beschimpft, lange bevor ich irgendwie das für mich selber überhaupt akzeptiert habe, dass ich das bin. So, also ne, die Wörter waren ja da. Sie wurden halt nur nicht positiv besetzt oder in irgendeiner Weise.
Ich weiß noch, in Afrika, da kam mal ein, sag ich mal, 14-Jähriger abends zu mir, ein Waisenkind, und sagte, ich habe ein Problem, kann ich mal mit dir reden? Und ich so, ja, ich wusste nicht, worum es geht. Und plötzlich lässt er die Hose runter und streckt mir da seinen jugendlichen Schwengel entgegen und sagt, hier, ich glaube, ich habe eine Krankheit. In dem Hodensack sind noch so andere Sachen und das ist irgendwie ein Geschwür. Und dann waren das die Nebenhoden, die in der Pubertät denn da irgendwie sichtbar wurden. Und der hatte noch nie was davon gehört und hatte Todesangst, dass der da irgendeine schlimme Krankheit hat. Also solches Nichtwissen um den eigenen Körper, um die eigene Sexualität, das gibt's ja heute in so vielen Ländern noch. Da, wir sind ja
das
jetzt
hatte die Privilegierten. Ich aber auch mit Brustwarzen. Also ich weiß, dass ich irgendwann in der Badewanne saß und meine Brust angefasst habe und dass sich da irgendwas gebildet hatte. Und ich dachte, ich habe jetzt Brustkrebs und muss sterben, weil auch Familiengeschichte und so, hi. Und war wahnsinnig aufgeregt, weil da halt auf jeden Fall was war, was vorher nicht da war. Und dann sagte man mir dann eben, meine Mutter war auch verunsichert und ich glaube, wir sind zum Arzt sogar, aber dann wurde mir halt irgendwie erklärt, nee, das ist jetzt irgendwie hormonell und so, da verändert sich was, es bilden sich halt irgendwelche Drüsen, die du vorher nicht hattest, das hat jetzt keine, du kriegst keine Brust und du hast auch keinen Brustkrebs, das ist halt normal. Aber das hatte ich auch, dass da so ein, für mich waren halt Männer, haben halt, Männer haben da nichts und haben da auch nichts zu haben und wenn da irgendwas erwächst, dann sterbe ich jetzt.
Ja, ich.
Meine körperliche Veränderung hat mich, glaube ich, nie vor besondere Fragen gestellt. Das war irgendwie, war ich
nur die Leute
schon
um mich rum.
Ja, irgendwie bin ich schon da informiert genug gewesen, scheinbar durch die Schule oder was auch immer, keine Ahnung.
Na, wir hatten, also ich hatte ein fantastisches Aufklärungsbuch, das auch viel weiter war als alles, was ich im Westen in der Zeit dann bei den irgendwie, als ich dann angefangen habe, darüber zu schreiben, habe ich dann mal so ein paar Nachforschungen angestellt, was es so gab. Und ich glaube, das kam 1984 im Osten raus und war sowas wie das einzige und damit auch das offizielle Aufklärungsbuch, das Kinder ihren Eltern so, Eltern ihren Kindern so in die Hand drücken konnten. Und das Geile daran war, also nicht das Geile im Sinne von geil, sondern das Geile im Sinne von gut, war, dass Homosexualität in diesem Buch schon als eine komplett normale und selbstverständliche Unterart, hieß es, glaube ich, der menschlichen Sexualität geschildert wurde, dass da aber auch explizit drin stand, das ist nichts, wofür man sich schämen muss, sondern das verursacht wahrscheinlich, weil die Gesellschaft noch nicht so weit ist, ein paar Probleme im Leben, aber irgendwie, there's nothing wrong with you, you're just different. Aber man will natürlich auch mit 11 oder 12 oder so
nicht
auf keinen
sein.
Fall nicht, man will alles sein, außer different.
Was da sind sie heute aber auch weiter. Ich habe ein sehr aktuelles Beispiel von einer 8. Klasse, wo jetzt 2 Schüler beschlossen haben, für einen Vortrag vor der gesamten Schülerschaft, ach, da reden wir mal über unsere Pubertät. Der eine ist schon ganz weit körperlich, groß und haarig und tiefe Stimme und der andere noch so ganz klein, aber sie sind gleich alt. Und die wollen jetzt so wie so ein Comedy-Act. Der Kleine will jetzt also sagen, ach, das hast du alles schon, das habe ich alles noch gar nicht. Also dieser Mut, dass der sich hinstellt vor die ganze Schule und seine Defizite sozusagen zum spielerischen Thema macht, da habe ich auch innerlich dem Wahnsinn. So applaudiert und habe gesagt, wenn du das bringst, super, 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 weil das hätte ich nie und nimmer geschafft mit 14.
Never.
Und der andere so, ja, ich habe ja schon überall, ich muss mich ja schon rasieren und ich habe schon Haare, wo ich gar nicht
ich wusste, dass ich,
ja genau, so ganz stolz. Und der andere so, nein, nein, ich gar nicht. Und man, wenn man am Telefon denkt, ich bin ein Mädchen und so. Und sowas will der erzählen. Toll. Und da steht der so dazu und macht daraus sogar noch eine selbstironische Nummer. Das finde ich ganz groß. Also da kann ich nur sagen,
ja, ich glaube,
die Eltern, glaube ich, ganze Arbeit geleistet. Ja. Und wenn das heutzutage der Stand ist, vielleicht, dann geht es ja in die richtige Richtung.
Ich weiß gar nicht, ob das unbedingt die Eltern sind, weil ich stelle mir halt wirklich die Frage, gerade weil die dritte Staffel ja angelaufen ist, vor ein paar Tagen, und ich mir wirklich beim Gucken schon beim ersten Mal, bei der ersten Staffel die Frage gestellt habe, was passiert, wenn du 10 oder 11 bist und Sex Education ist das Ding.
Ja, das stimmt.
So,
das
ist und auch alle um dich rum Hammer, finden, ja. Und alle um dich rum finden das gut und irgendwie, das ja. ist der, so die Hetero-Jungs finden das gut, weil man da mal Titten gucken kann und was über Frauen erfährt.
Ja, und die
Hetero-Mädchen finden das gut, weil sie da auch was über sich lernen und weil Julian Anderson geil ist, und die queere Representation ist so selbstverständlich und so normal, und eine der Hauptfiguren ist halt eine queere POC-Figur. Und ich frage mich, wie viel Selbstmorde werden da verhindert,
ja.
wie viele psychischen Schädigungen ja. werden durch sowas einfach nicht stattfinden.
Ja.
Ganz einfach, weil Leute früh genug erfahren, honey, you're fine.
Ja.
It's all good.
Genau.
Ich glaube, dass da gerade was stattfindet, was, ich glaube, in 10 Jahren wird das Gespräch, was wir hier gerade führen, nämlich irgendwie, wenn diese, die das jetzt sehen, 20 oder älter sind, wird dieses Gespräch, die werden alle davor sitzen und denken, ah, Opa erzählt vom Krieg, lass mich in Ruhe.
Das denken sie jetzt schon. Das denken sie jetzt schon, aber das macht nichts. Das macht es ja gerade interessant. Ja. Guck mal, heute gucken sie Sex Education und mein erster schwuler Kurs im Fernsehen war Denver Clan, Steven mit dem anderen Hübschen, der dann sofort von Blake Clinton, dem Vater, ermordet wurde. Also das sind so die Unterschiede.
Nein, ich habe das bin ja mit Tim Kruger, wir haben ja so ein Ritual, dass wir jedes Jahr zusammen Geburtstag fahren wir nach London und gucken uns im West End irgendwas Schönes an, sind im schönen Hotel, gehen schön essen und haben eine gute Zeit. Und wir haben da vor 2 Jahren, 3 Jahren Everybody's Talking About Jamie geschaut im West End mit Michelle Visage als die böse Lehrerin. Und dass das jetzt läuft als Amazon Prime Feature groß für alle zugänglich, ohne Kosten, also ne, klar, muss Prime haben, aber dann kostenfrei. Das war genau das, was ich dachte. Dass ich dachte, wie viel, was du gerade gesagt hast, Paul, wie viele Selbstmorde verhindert das? Wie viele kleine Jamies, die zu Hause sitzen, fühlen sich jetzt nicht mehr pervers alleine und abartig und ekelhaft und müssen sich für ihre Familie verstecken, sondern können sagen, guck mal, so bin ich auch. Und guck mal, der hat eine Karriere, der wird befeiert, der wird beklatscht, die ganze Schule feiert den. Das hat mich wahnsinnig gerührt auch, dass ich denke, also schön ist
klar,
das?
Klar, es geht um Jamie, aber es geht ja Kurt Hummel, das ist 10 Jahre her. Also Glee. Was passiert mit, ich habe damals länger darüber geschrieben und mich unglaublich darüber gefreut, weil ich schon damals gesagt habe, was passiert denn jetzt mit 10-jährigen Queens, die zu Hause sitzen und Kurt Hummel dabei zugucken, oder Chris Colfer in dem Fall, den Darsteller, wie er einen Golden Globe gewinnt. Mhm. Und wie er dafür gefeiert wird, was er ist, und wie er eben nicht außen ist und fremd ist und der Blöde ist oder irgendwie so, sondern wie er der Held ist. Also eine kleine, offensichtlich tuntige Sissy, die jetzt mal so richtig durchzieht und mal gewinnt. Und ich dachte schon damals irgendwie, hier werden gerade Sachen repariert, die von denen du nichts mehr hast, weil deine Urbeschädigungen sind gesetzt und aber so natürlich ist das alles auch eine mediale Repräsentation und muss sich da nicht unbedingt widerspiegeln oder irgendwie sowas. Aber dass
fürs Heranwachsen ist es gut.
Fürs, na, so dass mein, so dass das Kind, an dessen Erziehung ich viel beteiligt war, mit 14 auf seinem Schulhof in Moabit stehen konnte, als kleiner POC-Freak einer Mutter, die gerade abgeschoben worden war und gesagt hat, so, ich bin schwul und ich habe das jetzt allen gesagt und wenn wem das nicht passt, also das war jetzt nicht super und die Jungs in Moabit fanden das jetzt, haben jetzt auch nicht applaudiert, wenn er irgendwie den Gang entlang geschwebt ist oder irgendwie sowas, aber er hatte das mit 14 gesagt, das war raus und alle und so diese Selbstverständlichkeit, mit der das dann das Problem der anderen war und nicht mehr sein Problem. Das fand ich damals schon bemerkenswert und das ist inzwischen fast 20 Jahre her.
Und Junior ist ein toller Mann geworden.
Und Junior ist ein großartiger Mann irgendwie. Junior Sohne, bitte mal googeln, toller Designer, macht tolle Sachen. Aber dieses schon dieser Unterschied, dass dieses Gespräch, was jetzt von drei Männern um die 50 geführt wird.
Hey.
Ja.
Zwei Frauen, zwei Transen, zwei Drag Queens und ein Mann.
Dann sagen wir doch einfach drei queeren Menschen zwischen 40 und
nicht mehr ganz frisch.
Nicht, 39 nicht mehr ganz frisch. Wir müssen uns alle schon rasieren. inzwischen auch an Körperstellen, wo wir das vor 20 Jahren nicht gedacht hätten.
Schultern, Ohren, Nasen.
Ohren.
Bei mir wächst der Hodensack ja jetzt auch immer weiter, ne? Im Hanni, Alter.
Jetzt, Schatzi, der wächst nicht. Das oder? Ist nur Schwerkraft. Der sinkt halt ab.
Ja, die Haut wird länger. Bin ich auch gespannt.
Ich war schon immer ein Low-Hanger. Insofern fällt mir das nicht auf. Aber
doch, bald, wenn es zwischen den Clean hängt.
Ja, ich möchte mich dazu nicht äußern, aber es gibt einen Grund dafür, dass ich sehr selten die Beine eng übereinander schlage. und
weil sie zu dick ist.
Weil, ja, das auch. Because that's, you know, it's a room problem of everywhere. Es ist ja nicht so, ich würde gar nicht, und meine Frage ist noch eine andere, nämlich diese Stärke, die aus dieser Gegenwehr ja auch entstanden ist, ich musste heute Vormittag ganz einfach, weil ich es gelesen habe, natürlich ist es nicht großartig und natürlich ist es schrecklich, aber Quiddy meldete heute Vormittag wieder, es wären zwei schwule Männer in der U-Bahn in Berlin beschimpft worden. Und dazu hätte es einen Polizeieinsatz gegeben. Und ich dachte die ganze Zeit, und ich habe das gelesen und dachte irgendwie so, ach, die Armen, wie schrecklich. Aber dachte gleichzeitig in meinem kleinen bösen Hinterkopf auch, weißt du was, Mädel, als ich 15 war, war jede U-Bahnfahrt, wo ich nicht als Schwuchtel beschimpft worden bin, ein schöner Tag. Und irgendwie, aus diesem Ganzen, mein Rückgrat ist auch deswegen so stabil, weil es das alles aushalten musste.
Ja, klar.
Und ich,
Resilienz.
Und meine Resilienz ist, glaube ich, auch, meine Resilienz gegenüber Anfechtungen ist, glaube ich, deswegen auch so, wie sie ist, weil ich das arg trainieren musste. Das ist nicht gut. Aber es ist, wie es ist. Und meine Frage ist, wodurch wird es ersetzt? Wird es durch irgendwas ersetzt? Oder ist es einfach so, dass das Coming Out nach wie vor ein verdammt schwieriger, sehr anstrengender Prozess ist für die allermeisten und dass wir die Ausnahmen feiern und großartig finden, aber
naja, jetzt kann ich ja da wieder mit meinem Lieblingslied kulturpessimistisch reingrätschen und sagen, dass ich die Entwicklung natürlich auf der einen Seite, wie wir sie jetzt geschildert haben, super finde, aber den Preis, den die Jungs schon heute zahlen, der ist hoch. Ich finde, wenn man mit 19 schon alles nachgemacht hat, was man auf YouTube, PornTube, wie diese ganzen Seiten heißen, gesehen hat, dann nehmen die sich viel von dem, was sie vielleicht in ihren 20ern und 30ern und 40ern noch entdecken hätten können. Und das gepaart mit Drogen und Gruppensexpartys und.
Ja, aber das ist ja, glaube ich, nicht der Großteil der Leute, die das machen.
Doch. Das ist ja auch nicht neu. Also.
Doch. Doch, in der Masse, in dem Alter.
Orgien gefeiert.
Ja, aber doch nicht so also jung. Die fangen ja viel früher an.
Ich unterstütze.
Und sind auch völlig so ein bisschen, also wie soll ich sagen, abgestumpfter, meiner Eindruck nach.
Also
dass sie eben diese Reize, die wir als Reiz empfunden haben, zum Beispiel was Barbie mal erzählt hat, im Schwimmbad und du siehst in der Umkleidekabine ist ein heißer Typ und du kriegst so, schon durch die Fantasie, dass du nicht genau weißt, was da passiert, bist du schon irgendwie erregt. Das nehmen die gar nicht mehr wahr. Also wenn der nicht sofort die an die Wand nagelt da, dann das ist das für die überhaupt nicht. Kein Reiz.
Das weiß ich auch.
Ich aber.
Nee. Also ich wollte gerade sagen, ich unterstütze mal, stelle aber gleichzeitig in Frage. Ich glaube, dass durch diese Überschwemmung mit pornografischem Material jeder Art, die heute relativ früh stattfindet, passieren, glaube ich, mehrere Dinge. Nämlich ja, es findet eine gewisse Abstumpfung statt, aber das, was ich wahrnehme zumindest in der Generation, ist, dass die eine viel stärkere Trennung zwischen Sexualität und Intimität stattfinden lassen, als wir das getan haben. Und ich musste so grinsen irgendwie, ich weiß nicht, ob die Person uns zuhört, die es betrifft, und ich sage ihren Namen jetzt auch nicht, aber also ein relativ attraktiver, relativ gebildeter Mann mit einem stabilen Job, der jetzt Ende 20 ist, hat sich auf Facebook vor ein paar Tagen laut darüber gewundert, dass er Dauersingle ist. Und ich hatte die ganze Zeit das Bedürfnis zu sagen, ja, aber Mäuschen, entschuldige mal bitte, wenn du dich auf jeder Propagandaparty von 18 Leuten knallen lässt oder wie Revolverparty von 18 Leuten knallen lässt und irgendwie deine ganzen Exploits auf Insta und Facebook breittrittst, sobald die so jeder, der heute irgendwen datet, guckt erstmal auf das Facebook-Profil und wenn ich dann sehe, Baby can't hold a stick to himself, weiß ich nicht, ob ich so jemanden daten würde. Also ganz davon abgesehen, wenn ich jetzt Anfang 20 wäre und ich und jemanden treffen würde, der sagt, der sagen würde, also hier, der das so nach außen tragen würde und sagen, ich habe mit 200 Männern geschlafen und irgendwie Fisten, Peitschen, Riesendildos, nichts ist mir fremd, würde ich sagen, das hat mit Beziehungen alles nichts zu tun, sondern
nö, aber das, ich finde, das eine schließt das andere nicht aus. Also ich war durchaus on the receiving end of this. Also ich habe ja auch, als ich die erste Version meines Buches veröffentlicht habe, danach meinen dann Mann kennengelernt. Und für den war das alles ein Riesenthema, das, was da alles in dem Buch steht und mit wie vielen Männern ich geschlafen habe und wie ausufernd das war und lalala. Und dieses, die Annahme, weil ich, because I was a slut in the past, dass ich kein Husband Material bin, das fand ich total dämlich halt auch. Also ja, ich das hatte ich wilde Zeiten und ich finde es auch gesund, darüber zu sprechen und dazu zu stehen. Man muss vielleicht nicht alles bei Facebook breittreten, aber hey. Aber ne, ich finde, das eine schließt das andere ja nicht aus. Also man ist ja trotzdem datebar und so. Aber ich finde es schwierig an der Stelle, wenn das alles andere so ausbrennt. Also wenn man halt nur noch irgendwie das Loch ist oder nur noch irgendwie das Slut ist, gut und schön. Aber was ich so vermisse, und das hat aber für mich auch viel mit der Art zu tun, wie sich digitales Dating entwickelt hat, dass so die Konversationen irgendwie nicht mehr da sind. Also die Leute geben sich keine Mühe mehr, ein Profil zu haben. Also ein Profil im Sinne von interessante Sachen zu sagen und einen Wortwitz zu entwickeln und eine Konversation halten zu können und charmant sein zu können. Das ist halt alles irgendwie, ich finde das alles sehr runtergebrochen auf Schwanzgröße, aktiv, passiv, Cams oder nicht, Bär oder nicht, Bums. Das sehe ich eher als Problem. Also das so ein, ist
diese Abstumpfung.
Ja, aber das hat auch so ein bisschen es fehlt so ein bisschen die Möglichkeit, sich da kennenzulernen, zu verlieben, wenn einem nichts angeboten wird und was man sich verlieben kann.
Ja, weißt, genau. Was ich meine? Aber das ist ja, also ist ja was Paul sagte, diese Trennung zwischen Sexualität und Intimität.
Ja, aber wo soll man das noch kennenlernen, wenn das andere gar nicht mehr, gar nicht mehr zur Schau gestellt wird, außer vielleicht mit deinen Freunden im intimsten Rahmen. Also
das macht es schwieriger.
Ja.
Also insofern sagen wir mal so, es gibt immer Pros und Cons aus der heutigen Zeit, genauso wie damals, als wir Kinder waren. Und
voll.
So wieder zurück zur Kindheit. Okay. Was übrigens, liebe Zuhörer und ZuhörerInnen, unser Thema der heutigen Sendung ist, falls ihr es noch nicht durchschaut habt, weil gesagt haben,
beim draufklicken.
Noch
nicht.
So, beim draufklicken. Genau, wir wollen ja eigentlich über die Zeit reden, in der wir noch keine Scham haben.
Ja, genau, über unsere Kindheit.
Ach, Leute, also,
wir haben schon wieder die ganze Gesellschaftsproblematik im Großen haben wir hier schon wieder.
Mach doch nichts.
What we do best.
Ja,
what we do best. Aber die interessante Frage ist, passiert euch das auch, dass ihr irgendwie in öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs seid und eine Fünfjährige anguckt und denkt,
Paul, überlege gut, was du jetzt sagst.
Oh, da habe ich auch eine schöne Geschichte.
Nein, dass du einen 5-Jährigen anguckst und denkst,
der wird schwul.
You me.
Ach so, at
das ist okay. So. Nein, irgendwie, also ich war ja, als ich klein war, so völlig unbeleckt von bestimmten Arten von Scham. Also ich habe in der S-Bahn gesessen, so mit 7 oder sowas, und gestrickt. Und dachte irgendwie so.
Ich hatte eine Strickliesel, ich habe gehäkelt.
That's what Strickliesel. Und ich habe zu Hause gesessen und Tischdecken gestickt.
Ja.
Die meine Mutter heute noch hat und die sie immer zu Festen und Feiertagen rausholt und auf die sie stolz ist.
Ja, das schämst du dich für sowas noch nicht.
Und dachte irgendwie so, that's what you do. Und ja. Mein Zwillingsbruder ist halt Fußball spielen gegangen und ich wäre überhaupt nicht auf die Idee gekommen, dass jetzt irgendjemand mich angucken könnte und sagen könnte,
das machen kleine Jungs aber nicht.
Ein 8-Jähriger, der stickt. Ja, yeah, I know who you are. Dass ich bestimmte, so mit großer Liebe im Herzen Kinder angucken kann und denken, I think I know who you are and I wish I could save you, but I can't.
Ja, also bei mir war es mit Puppen so, dass ich immer die Puppen meiner Schwester bespielen wollte. Und ich weiß, aber...
Du wolltest mit diesen Puppen spielen, mit...
Bespielen, also mit diesen Puppen spielen, genau. Und dass die Reaktion meiner Eltern aber war, dass ich Weihnachten kriegte, ich entweder ein Fahrrad, ein Judo-Kurs, eine Mini-Tricks-Eisenbahn. Die habe ich alle nicht weiter benutzt, sozusagen. Oder so ein Baukasten, sowas wie aus so Metall, wo man so Kräne mitbauen kann oder irgend so ein Scheiß, weißt du? Also alles so Sachen, die mich in gar nicht interessiert haben. Und ich habe jedes Jahr so ein Zeugs gekriegt. Obwohl sie nun gesehen haben, dass ich nur mit Puppen spiele und nie Fußball, nie einen Ball angerührt habe, habe ich immer diese männlich konnotierten Geschichten gekriegt. Das war bestimmt von denen schon in der Sorge, oh Gott, oh Gott, oh Gott, da müssen wir gegensteuern.
Ja, das oder ich glaube oft auch einfach, dass Eltern einen nicht wirklich sehen, also dass die nicht wirklich hingucken, was ihre Kinder wirklich auch wollen, sondern man schenkt halt das, was man eben schenkt, wenn ein Junge so alt ist. Man geht ins Geschäft und fragt, was wollen so
was will machen. So das Kind?
Und also ich habe dann, als ich bei meiner Mutter war, ich durfte stricken, häkeln, wie gesagt, meine Strickliesel, ich hatte einen Webrahmen, den ich ganz viel benutzt habe, ich habe Aquarelle gemalt, ich habe getanzt, also ne, ich durfte all diese Sachen auch machen, ich durfte mit Regina Regenbogen spielen, die Sachen wurden mir auch gekauft, ich habe dann, als wir bei meinem Vater gelebt haben, hatte ich ein ganz kleines Taschengeld und wir hatten aber so einen kleinen Fedesladen, hieß das, mit V, wo man so Spielzeugsachen kaufen konnte, und da habe ich Mädchenmasters, haben wir das genannt, also meine Brüder haben alle mit Masters of the Universe gespielt und es gab She-Ra. Das war Mädchenmasters und ich habe dann immer, ich hatte eine She-Ra-Puppe und konnte mir dann von meinem winzigen Taschengeld, konnte ich da so Outfits kaufen. Mhm. Die konnte man extra kaufen, so ganz schimmernde, geile Sachen. So Sachen, das durfte ich schon machen. Und da, mir war auch, ich glaube, da hat man mich, ich habe mich auch immer laut öffentlich als Mädchen postuliert und so. Das durfte ich auch machen. So, das, die Reaktion war halt klar. Also die Reaktion war, bist nicht wie wir finden dich nicht cool, du bist weird. Aber dass das so aus mir rausgeprügelt worden ist, das kam alles später. In der Zeit fand ich das irgendwie alles auch okay. Ja, ich war anders und ja, ich habe eine Reaktion bekommen, aber es war jetzt nicht so, dass mich das gehindert hätte damals oder so.
Ich fand
das gut.
Wenn ich über meine Kindheit nachdenke, irgendwie, ich habe auch diese Geschenke bekommen, die Tatjana bekommen hat, aber nicht aus Bösartigkeit, sondern wir haben ja schon über John Waters gesprochen und dessen Kindheit und ich musste darüber länger nachdenken, weil mir dann eingefallen ist, das war bei mir wie bei John Waters. Ich habe so Autos bekommen und Eisenbahnen und sowas und habe dann mit diesen Autos und Eisenbahnen immer Autounfall gespielt. Und irgendwie, ich kann mich erinnern, dass es irgendwann mal zu diesem Vorfall kam, ich glaube, ich war so 7 oder irgendwie sowas, dass ich mir den Vorschlagkammer meines Vaters und damit eins dieser Autos wirklich zertrümmert habe. Und dann kam meine Mutter rein und sagte, was machst du denn da? Und dann guckte ich sie an und sagte, Autounfall. Und dann ging sie wieder raus und ließ mich mit diesem Hammer alleine. Und ich denke die ganze Zeit, was würdest du denn denken, wenn du einen 8-Jährigen dabei beobachtest, wie er ein
Autozertrümmer.
So die Playmobil-Version im Osten. Mit einem Vorschlaghammer zertrümmert und dann würdest du denken, dieses Kind spielt Autounfall, das ist wahrscheinlich alles total geistig gesund, sondern ich würde schon anfangen, mir irgendwelche Fragen zu stellen.
Aber dieses Zerstörerische ist doch so ein super Jungenprinzip.
Aber also, ich kann mich daran erinnern, es ging überhaupt nicht um das Kaputtmachen, sondern es ging immer darum, dass ich nach dem Autounfall die bestimmten, meistens männlichen Playmobil-Figuren retten konnte.
Also, irgendwie, wie du es dir schön lügst in der Retrospektive.
Nee, weil meine Stiefbrüder, die haben das gemacht. Die hatten, ich weiß, der Julian, der hat immer, der hat viel gezeichnet, aber der hat dann halt auch Unfälle gezeichnet. Also der hat immer Hubschrauber gezeichnet und Flugzeuge und die sind aber auch immer abgestürzt, ja, und gab es Explosionen, das hat er halt alles gemalt und hat es dabei dann immer laut kommentiert und so und fand das halt mega. Auch wir hatten so ganz viele so Matchbox-Autos und so, die sind dann auch immer irgendwie verunglückt. Also das, ich habe das schon so empfunden, dass Jungs sowas halt machen. Die finden das halt geil, irgendwie Krieg spielen und Sachen kaputt machen und so. Zerstörung. Hab das war so meine Wahrnehmung. Ja, ich auch nicht. Nee. Ich war halt irgendwie so, hi.
Ja.
Ich bin Regina Regenbogen.
Ich bin guten Abend. Beobachten gegangen im Wald.
Ich weiß noch, dass ich dem, also irgendwie ohne, mein Bruder muss ja nicht geoutet werden, weil ich mir einfach gesagt habe, dass ich einen schwulen Bruder habe. Ich weiß noch, dass ich seiner Frisierpuppe, die er hatte, irgendwann die Nase abgeschnitten habe, weil ich wissen wollte, was in diesem Kopf ist. Okay. Und es gab ein großes Zeter und Mordio.
Ja, das kann ich verstehen, wenn ich auf Dauer.
So. Ja. Wollen wir mal zu den, wie soll ich sagen, kulturellen Erkenntnissen kommen, die wir uns rausgesucht haben.
Ja.
Um vielleicht auch rauszufinden, was da mit unserer eigenen Kindheit vielleicht in Einklang oder auch nicht zu bringen ist. Wer weiß.
Ja. Können wir gerne. Möchtest du anfangen?
Keine Ahnung. Soll ich?
Also meins
ist sehr deutsch.
Düster.
Meins ist sehr deutsch. Fange ich an mit deutsch.
Düster, wir haben deutsch. Ja schon. Und was hast du? Sehr, sehr toll.
Ja, meines ist ein Meisterwerk, aber über das wir schon lange sprechen wollten. Ich weiß gar nicht, ob das natürlich ist, aber wir wollten über diesen Film schon ewig sprechen.
Ja, doch,
fangen wir
mit dem an, bitte.
Ach, der, ja, mach den,
fangen wir mit dem an, weil da sind auch Sachen drin, die so eine andere Welt, aber doch trotzdem Gemeinsamkeit, man kann schon was finden.
Gut, dann fangen wir mit dem an. Also der Film, über den ich spreche, ist noch nicht alt, der ist von 2016. Und hat damals den Oscar für den besten Film gewonnen, nachdem Faye Dunaway einen Fehler gemacht hatte, und heißt Moonlight.
Yeah.
Und wir
sind uns einig.
Wir wollten, ich habe ihn vor 2 Tagen auch nochmal gesehen, zum, ich glaube, inzwischen 7. Mal, und saß wieder davor und dachte irgendwie, ich habe lange geweint beim Gucken dieses Films, ganz einfach, weil ich vor Freude über so viel Schönheit und so viel Kunst, die macht, was sie soll, und über so viel Kreativität und so viel richtige Besetzung und
gut, man kann es auch ohne Weinen gucken.
Sure, ich weiß gar nicht genau. Ich kann diesen Film, glaube ich, nicht gucken, ohne zu weinen. Ich habe ihn noch nie gesehen, ohne zu weinen, und kann das nicht.
Das ist wie bei mir mit Brokeback Mountain. Den kann ich nicht gucken, ohne zu weinen. Es gibt so Filme.
Ja, es
gibt so Filme. Okay, Entschuldige, weiter.
Und Moonlight ist die Geschichte eines schwulen Mannes, den wir zu 3 unterschiedlichen Zeitpunkten in seinem Leben treffen, nämlich einmal, wenn er 9 ist, einmal, wenn er 17 ist und dann, als er 25 ist. Diese Figur wird in dem Film von 3 unterschiedlichen, unfassbar begabten Darstellern gespielt. Und wir begegnen, und die erste Szene, die wir mit diesem Kind, das Little heißt, und dann, also der eigentliche Name der Figur ist Chiron, aber er heißt in diesen 3 Abschnitten und auch Akten dieses Films erst Little und dann Chiron und dann Black. Und das erste Mal, dass wir Little begegnen, wird er von 4 anderen Jungs gejagt, die seinen Faggoty Ass in Stücke hauen wollen. Und er versteckt sich in einem, das Ganze spielt in Miami, und so Mitte der 90er Jahre. Ich emme schon wieder, es tut mir sehr leid.
Und es gibt verschiedene M's. Dieses Jahr das Gedanken-M, aber das andere ist das Betonungs-M.
Und Little, mir ist nicht aufgefallen, mir geht das M generell auf den Sack, egal warum ich das mache. Und Little versteckt sich in einem Abrisshaus in Miami vor diesen Jungs und die dann auch irgendwann gehen und dann kommt ein Mann und reißt eine dieser Platten, mit denen das Haus zugenagelt ist, ab und nimmt ihn mit und will sich um dieses Kind kümmern. Wie wir im Laufe dieses Films erfahren, ist dieser Mann ein freundlicher Mensch, hat eine entzückende Frau, mit der er lebt, die sich auch um Little kümmert und ist aber außerdem der Drogendealer, der Littles Mutter, die eine Abhängigkeit von Crack-Cocaine hat, regelmäßig das Mittel ihrer Sucht verkauft. Ähnlich wie dieser Mann sind alle Figuren in diesem Film in ihrer kompletten Komplexität abgebildet und werden mit wenigen, aber gut gesetzten Worten umschrieben und gespielt. Das liegt nicht nur daran, dass sie von brillanten Schauspielern gespielt werden. Also Mahershala Ali, der diesen Drogendealer spielt, hat dafür auch einen Oscar für die beste Nebenrolle gewonnen. Dass der Film so brillant ist, wie er ist, liegt aber, glaube ich, daran, dass der Regisseur Barry Jenkins, den inzwischen viele Leute kennen werden, und der Drehbuchautor Terrell Alvin beide in diesen Umständen groß geworden sind. Beide hatten HIV-positive, drogenabhängige Mütter, als sie klein waren, und sind 5 Blocks voneinander in derselben Nachbarschaft in Miami groß geworden. Jenkins ist heterosexuell, aber Alvin ist schwul und hat das Buch zu diesem Film geschrieben, das Jenkins dann irgendwann in die Hände bekam und sagte, ja, ich will genau diesen Film machen und ich will genau diese Geschichte erzählen. Und die haben dann zusammen in Berlin, also erst in Brüssel und dann in Berlin, dieses Buch umgeschrieben und zu diesem Film gemacht, den sie machen wollten, und hatten dann überraschenderweise bei so einem Thema eine sehr einfache Zeit. Sie haben nämlich einfach eine Produktionsgesellschaft gefunden, nämlich Plan B, die Produktionsgesellschaft von Brad Pitt, die gesagt haben, ihr kriegt dafür nicht, wir haben nicht viel Geld, um diesen Film zu machen, aber alles Geld, was wir haben, geben wir euch und ihr dürft damit genau das machen, was ihr wollt. Das, was dabei rausgekommen ist, ist ein Film über gemischte Formen von Identitäten. Also dieser Mann wird nicht nur als schwuler Mann gezeigt, sondern auch als vaterloser Mann, als Sohn. POC ist kein Problem, weil alle Figuren in diesem Film schwarz sind. Es gibt keine Hauptfigur in diesem Film, die nicht in diese Welt passen würde. Es gibt keinen, wie Toni Morrison jetzt sagen würde, White Gaze, sondern das ist alles von POC für POC erzählt, wobei Jenkins immer sagt, dass er diesen Film für 2 Leute gemacht hat, nämlich für sich selbst und diesen Drehbuchautor. Und dass diese komplett persönliche Sicht und diese komplette Verengung auf das, was sie erzählen wollen, das ist, was den Film so erfolgreich macht. Das, was den Film für mich zusätzlich erfolgreich macht, ist, dass sie den perfekten Cast gefunden haben. Also sie haben mit dass diese Geschichte so erzählt wird, wie ich vorhin gesagt habe, nämlich mit großer Stille. Diese Figur hat eigentlich wenig zu sagen. Wenn diese Figur in diesem Film viel spricht, spricht sie 50 oder 60 Sätze. Der erste Satz, den Little wirklich spricht, außer seinem Namen, ist fast schon das Ende des ersten Aktes. Dieses Kind und dieser geniale kindliche Darsteller ist viel damit beschäftigt, zu schauen, sich zu verhalten, zuzuhören, andere Leute zu beobachten und zu sein. Es wird ganz wenig über Dialoge geklärt und es wird ganz viel gezeigt. Es wird ganz wenig gesagt, aber ganz viel gezeigt. Und der erste Satz, und der einen trifft wie ein Stein auf die Brust, den oder fragt, ist: What's a faggot? Also das ist das Erste, was dieses Kind wirklich wissen will, offensichtlich, weil andere Kinder es ständig so bezeichnen. Und dann hast du Figuren, und auch das ist ein Wunder für mich gewesen, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, wie diesen in sehr, sage ich jetzt mal freundlich, handfesten proletarischen Umständen gefangenen Drogendealer und seine Freundin, die sagen, die Antwort auf diese Frage ist, Faggot is a word that is supposed to make gay people feel bad. Und die nächste Frage ist, am I a faggot? Und die Antwort darauf ist, no, you might be gay, but nobody needs to be a faggot. Und so geht es, und wir beobachten dieses Kind dabei, wie er mit seinem besten und einzigen Freund Kevin durch eine Reihe von Ereignissen geht, die ich jetzt gar nicht weiter ausbreiten will. Und wir treffen Little, der dann schon Chiron genannt wird, weil das ja sein Name ist und er nicht mehr klein ist, und Kevin wieder im zweiten Akt, und da hat Chiron ganz andere Probleme, weil seine Mutter ist inzwischen schwer drogensüchtig und er ist in der Schule halt, da ist er 17 bei allen als Schwuchtel verschrien, und Kevin steht aber bis so lange zu ihm, bis andere Jungs ihn zwingen, Chiron mal so ordentlich zu vermöbeln, um zu beweisen, dass er ein Mann ist. Und Chiron rächt sich dafür bitter. Also es ist eine dieser Szenen, wo Barbie immer sagt, es ist so unglaublich befriedigend für queeres Publikum, dabei zuzugucken, wie queere Menschen an ihren Peinigern Rache nehmen. Das passiert hier auch. Und ist auch eine dieser Stellen im Film, wo ich sehr schlucken musste, weil das der Moment ist, wo außerdem seine kriminelle Karriere beginnt, weil er festgenommen wird und eben nicht verrät, warum er das getan hat, sondern das Ende des zweiten Teils ist die Szene, wie er im Polizeiauto sitzt und Kevin anguckt, und auch da findet wieder viel nonverbale Kommunikation statt, die diese beiden Darsteller wunderbar spielen. Und der dritte Teil des Films ist, wie die beiden Jungs sich, oder sie sind keine Jungs mehr, sie sind dann schon Männer, 8 Jahre, 9 Jahre später wieder begegnen, weil Kevin Black, wie er dann heißt, Black ist zu diesem Zeitpunkt ein Muskelmonster, das noch, also, und im zweiten Teil gibt es einen Kuss zwischen diesen beiden Jungs, der von großer Intimität und Schönheit ist. Dabei bleibt es auch nicht. Es findet auch kommt da auch zu einer sexuellen Begegnung, aber es wird nie definiert, was das eigentlich heißt. 8 Jahre später sind die beiden dann so weit, das näher zu definieren. Black ist aber inzwischen erstens selber Drogendealer und wirtschaftlich nicht ganz unerfolgreich, und hat sich aber so weit in sich zurückgezogen und ein Muskelgebirge um sich herum gebaut, in dem er sich verstecken kann und in dessen Bergen er untertauchen kann.
Ich hatte sehr das Gefühl, er ist dieser Typ geworden, ne? Seine erste männliche Bezugsperson.
Ja, natürlich ist er auch
der geworden.
Aber der Unterschied zwischen der Figur, die Mahershala Ali spielt, und der Figur, die Black im dritten Teil dann ist, ist natürlich, dass er eine Kombination aus diesen beiden Figuren ist, weil dieses Stille, die Figur im dritten Teil hat genauso wenig Text wie dieses Kind im ersten und ist genauso still und genauso in sich zurückgenommen und komplett verborgen. Es wird dann auch irgendwann gesagt, der hatte seit dieser sexuellen Begegnung mit Kevin im zweiten Teil, das ist immerhin 8 Jahre her, nie Sex. Der hat sich nie, der hat seinen Körper nie als was anderes wahrgenommen, als etwas, das es zu verteidigen gilt. Und die Intimität, die diese beiden Männer im dritten Teil miteinander entwickeln, ist von einer so unfassbaren Schönheit und von einer solchen Selbstverständlichkeit, mit der sie erzählt wird, dass mich das vor 2 Tagen auch nochmal komplett vom Sofa gewischt hat, weil ich sowas einfach vorher, es ging mir schon beim ersten Mal, ich weiß noch in der Pressevorführung, wir saßen da alle und da saßen wirklich ein paar echt zynische, hartgesottene Filmkritiker, und ich habe noch nie eine Pressevorführung verlassen, in der es so still war. Also der Film war gelaufen und wir wussten alle, wir haben den besten Film des Jahres gesehen, wir haben ein Meisterwerk gesehen, wir haben noch nie so, wir haben oder vielleicht selten etwas gesehen, das uns so angefasst hat. Wir haben noch nie irgendjemanden gesehen, der seinen zweiten Langspielfilm gemacht hat, und das war Jenkins zweiter Langspielfilm, der mit einer solchen traumwanderischen Sicherheit weiß, was er erzählen und wie er das machen will. Ich weiß noch, dass ich erstens in dieser Presseaufführung geweint habe und zweitens auch bei der Oscar-Verleihung geweint habe. Also nicht nur, weil irgendwie Warren Beatty und Faye Dunaway diesen Fehler gemacht hatten und erst La La Land als besten Film bekannt gegeben hatte und dann Moonlight doch gewonnen hatte, sondern weil ich ein so tiefgreifendes Gefühl der Befriedigung empfunden habe darüber, dass ein so guter Film mit einem so guten Buch, der ästhetisch so brillant ist, und der eine schwule Hauptfigur hat, die kein Opfer ist, die zum Schluss nicht tot ist, sondern die zum Schluss vielleicht am Beginn eines glücklichen Lebens mit einem anderen Mann ist. Und es hat mich damals unglaublich froh gemacht, dass Leute diese Geschichte jetzt sehen würden, die diese Geschichte normalerweise nicht sehen würden, weil der Film gerade den Oscar für den besten Film gewonnen hatte. Das Erstaunliche daran ist, dieses Kind am Anfang dieses Films, im ersten Drittel, hat mit den Lebensumständen, unter denen ich groß geworden bin, wenig zu tun. Bis auf, dass wir beide, glaube ich, mit sehr wenig Geld groß geworden sind. Ich habe mich in diesem Jungen trotzdem komplett wiedererkannt. In dieser Stille und in diesem Nicht-Kommunizieren und in diesem Beobachten und in diesem viel Angst haben. Und fand es sehr anrührend. Ja, also wir müssen jetzt darüber auch gar nicht weiter reden. Wer wissen will, wie ein schwules Kind aussieht, kann sich diesen Film gerne angucken. Wer wissen will, was aus schwulen Kindern werden kann, kann sich diesen Film auch gerne angucken. Und einen Satz zu adaptieren, den wir hier oft sagen. Wer Moonlight noch nicht gesehen hat, sollte das dringend nachholen. Und wir geben euch jetzt 3 Monate, und wer ihn bis dahin nicht gesehen hat, darf sich nicht mehr homosexuell
nennen. Absolut, absolut.
Genau, Tatjana läuft rum und ja. Reist durch Deutschland und mit einem Staatsgerät.
Ja.
Genau, wenn ihr das nicht gemacht habt, nicht beweisen könnt, dass ihr das geschaut habt, wird eure Gay-Karte gestanzt. Ja.
So, das ist nicht, also dieser Film ist nicht obligatorisch, sondern doch. Ist obligatorisch. Es ist keine freiwillige Veranstaltung, sondern ein Muss. Und der gehört gesehen.
Egal von wem.
Weil,
gute Filme gehören gesehen, und dieser ist einfach ein
sensationeller Film. Ja, ich will jetzt aber auch niemanden dazu zwingen, sondern ich will auch einfach sagen, ihr werdet damit einfach sehr, sehr viel Freude haben und euch freuen,
dieses Film zu sehen. Ja, okay. Ich übernehme sofort. Ja, und ich bin gerade so richtig im Flow, dass man da jetzt einen Film ranhängen kann, der so anders ist, aber trotzdem auch ein so verstörtes, traumatisiertes Kind im Mittelpunkt hat. Deswegen passt das vielleicht ganz gut, aber trotzdem noch so urdeutsch ist. Es geht um den Film Die Quellen des Lebens von Oskar Röhler von 2013. Und da muss man ein bisschen aufholen, weil in diesem Film kanalisieren sich so viele Strömungen der, wie soll ich sagen, bundesrepublikanischen Geschichte von 1950 bis 2000. Dass man wahnsinnig viel mitnehmen kann, aber auch ein bisschen wissen muss, worauf man achten muss. Der Film ist erstmal 173 Minuten lang, was ich immer toll finde. Wenn gute Filme lang sind, dann können sie ja meiner Meinung nach so lang sein, wie sie wollen. Ich liebe das, wenn sie Überlänge haben. Und dieser Film ist bestimmt nicht ein super guter Film, weil dafür ist er zu sehr Oskar Röhler. Aber er ist trotzdem so voll mit tollen Geschichten, und er ist wütend und räudig und macht was mit einem beim Gucken. Oskar Röhler, der Autor, hat ein Buch geschrieben, Herkunft, und hat gleichzeitig angefangen, den zu verfilmen als Die Quellen des Lebens. Also Buch und Film erschienen im Prinzip parallel. Beides ist toll. Das Buch zu lesen ist super, den Film zu gucken ist auch gut. Wer Oskar Röhler nicht kennt, das ist ein Schlingensief-Schüler. Das heißt also, das ist ein talentloser Anarcho-Heini. Warte. Der aus der Lust zur Anarchie zum Film gekommen ist und wirklich unguckbare Crash-Filme gemacht hat und sich dann immer so weiter professionalisiert hat, bis er mit dem Film Die Unberührbare über seine Mutter Gisela Elsner einen super Erfolg hatte und danach Geld für seine Produktion kriegte und dann auch seine Biografie, die wirklich exemplarisch ist für diese bundesrepublikanische Geschichte der letzten 50 Jahre, die hat er dann ausgewalzt in 1000 Filmen und 1000 Büchern. Also er schreibt eine Biografie nach der anderen, immer über einen anderen Schwerpunkt. Die sind alle super unterhaltsam zu lesen und lustig. Inzwischen ist er ein böser alter Mann, muss man sagen. Also der hat schon Tendenzen, die so ein bisschen schwierig sind. Aber Quellen des Lebens ist ein ganz großer Wurf und zeigt seine Familiengeschichte. Der hat halt als Kind von zwei berühmten literarischen Gestalten viel durchgemacht. Die Mutter, wie gesagt, Gisela Elsner, die war so ein Fräuleinwunder, die hat in der Gruppe 47, das war so eine Schriftstellervereinigung in der alten BRD, die so tonangebend war. Da war sie so eine der wenigen Frauen, die da überhaupt irgendwie in diesem Männerverein akzeptiert wurde und ein paar große Bücher geschrieben, ist aber vollkommen abgedriftet und hat sich zum Schluss umgebracht. Und der Vater, Klaus Röhler, war der Lektor von Günter Grass. Also das war, der wollte immer Schriftsteller sein, war aber nicht gut genug und war dann als Lektor, also der das Buch von Günter Grass sozusagen oder die Bücher nochmal Korrektur gelesen und ein bisschen verschlimmbessert hat, doch einigermaßen prominent in dieser intellektuellen Blase. Und deswegen heißt Oskar Röhler auch Oskar, weil zum Beispiel Oskar Mazarat von der Blechtrommel von Grass die Hauptperson, danach hat der Papa dann den Sohn genannt und so Sachen. Also das gibt's eine Million. Schön. Ja, eine
total
Million.
Schön. Gute Figur, um ein Kind danach zu
nennen. Eine Million Querverweise. Und das war ja alles sehr links damals. Das war ja so die 68er Generation dann. Die haben natürlich gegen die alte Bundesrepublik, die nach dem Krieg diesen Muff übers Land gelegt hat, gekämpft. Und Oskar Röhler war zum Beispiel der Kassenwart der RAF. Also die RAF war diese Linksterroristen, die gejagt wurden im Land in den 70ern. Und das Geld von denen lag also bei Röhler oben im Dachboden. Und das hat Oskar später mal geklaut, um damit sein Internat weiter zu bezahlen, weil er nicht nach Hause wollte und so. Also es gibt tausend Geschichten. Weiß ich nicht, aber ein schlimmes. Also so ein hartes.
Salem? Es war eine Napola.
Vielleicht Salem. Ich weiß es wirklich nicht. Musst du googeln. Dieser Film erzählt aber nicht nur die Geschichte von dem Oskarchen, der in dem Film Robert heißt, sondern auch und vor allen Dingen die Geschichte seiner Eltern und Großeltern. Also das ist so ein richtiger epochaler, großer Bilderbogen, der losgeht mit Opa kommt aus dem Krieg, Oma ist inzwischen mit ihrer Tante zur Lesbe geworden, Opa ist überflüssig, aber beißt sich irgendwie durch und baut eine Gartenzwergfabrik auf, die in den 50er Jahren den Deutschen wieder dieses Gefühl von heile Welt und Sehnsucht gibt und sehr erfolgreich und reich wurden die dann dadurch. Und die kriegen einen Sohn, eben den Klaus, den Vater von Oskar. Und die Kindheit von dem Klaus in diesem Film ist relativ kurz. Der wird gespielt von Moritz Bleibtreu. Also auch der Film ist mit allen deutschen Stars, die wir so haben, besetzt. Also super Besetzung. Von Merit Becker über Margareta Broich und Sonja Kirchberger bis Jürgen Vogel und alle machen sie damit. Und als der Klaus dann, der Vater blieb natürlich immer Nazi und so weiter, als der sich dann abgrenzen will von seinen Eltern und nicht die Gartenzwerg Fabrik übernehmen will, sondern Schriftsteller werden will, lernt er eine kennen, die genauso verrückt ist wie er in ihrer Sehnsucht viel radikaler, um aus dem Milieu, wo sie herstammt, rauszukommen, auch sehr reich und auch sehr Nazi belastet. Und die ist aber manisch-depressiv, Gisela Elsner halt. und will auch Schriftstellerin werden, aber lässt sich auch gerne von ihm schlagen und provoziert und ist vollkommen immer zu Tode betrübt und sehr hochimmeljauchzend. Und diese beiden Charaktere, wo man schon weiß, das kann nur richtig schief gehen, die ziehen eben zusammen nach Berlin, hauen ab, heiraten heimlich und so weiter und kriegen ein Baby. Und das Baby heißt im Film eben Robert, aber das ist der Oskar Röhler. Und dann geht es eben richtig schief, weil die Mutter will nicht schwanger sein, die will Literatur, also die will Autorin sein und will nur leben für die Kunst. Und versucht also mit verschiedenen Methoden abzutreiben, klappt alles nicht, reibt sie aber dem Kind später dauernd unter die Nase. Und der Vater merkt, dass er nicht als Schriftsteller stark genug ist, sondern nur Lektor ist und fängt an zu saufen und fremd zu vögeln und die streiten sich. Und es gibt also im Prinzip in dieser Kindheit nur Vernachlässigung für den kleinen Robert, der also heulend, vollgekackt vor der Tür der Mutter in der großen Altbauwohnung sitzt und schreit, und je lauter er schreit, desto lauter hämmert die Mutter in die Schreibmaschine, damit sie das Geschrei nicht hören kann. Und der Vater kommt abends von seinem Job nach Hause aus dem Verlag und findet ein halb verhungertes Kind, was vollgekackt da rumkrabbelt, und also nur solche Szenen. Also es ist, und der Oskar Röhler, der scheut sich eben nicht vor drastischen Bildern. Das ist diese Schlingensief-Schule, ne? Der zeigt eben diese ganzen Platzwunden und Alterbeulen in der Gesellschaft mit Bildern, die das auch so zeigen. Deswegen ist das schon echt harter Tobak, den der da in so einem Mainstream-Film sozusagen mit viel Geld verarbeitet hat, wie der Kleine da vernachlässigt wird und wirklich unter die Räder kommt und irgendwann in Unterhose abhaut, so als Fünfjähriger, und zu seinen Großeltern flüchten will, zu den Gartenzwerg-Großeltern. Das sind zwar der Nazi-Opa, aber für ihn ist es ja kein Nazi, sondern der liebevolle Opa mit dem schönen Reihenhaus in der Natur, wo er mal zu Besuch war. Und solche Geschichten. Dann landet er eine Zeit lang bei den Großeltern, dann sind die aber zu krank. Und dann landet er bei den anderen Großeltern von der Gisela Elsner, die nun so stinkereich sind, so eine industrielle Nürnberger Familie, dass die also mit dem Chauffeur das Kind abholen und dann erstmal im KDW ausstatten und dann im Adlon sich vollfressen lassen. Und dann am Ende des Tages zieht er zu denen und entwickelt sich zu einem stinkenden, räudigen, alles bekämpfenden 14-, 15-Jährigen, der also die Gobelins zerschneidet, an der Wohnzimmerwand.
Was sind denn Gourlons?
Das sind so Wandteppiche aus China, so ganz teure.
Ah, ich verstehe.
Oder das Bild, das Original Rubens, was da hängt, Fuck the Rich raufsprayt und so weiter, bis also die auch völlig entnervt sind und ihn eben in ein Internat abschieben. Und in diesem Internat landet er in einem Zimmer von all diesen reichen Kids, die von ihren Familien abgeschoben werden, weil sie in der Aufzucht doch schwieriger sind als ein Zwergpudel, und die alle ihre Pakete mit sich rumtragen und alle gegen alles aufbegehren. Und da ist denn die einzige Rolle meines Wissens, die der talentlose Sohn von Uwe Ochsenknecht jemals gespielt hat, ist da, nämlich so als so ein prolliger Zuhälter, der mit 17 schon so drei Mädels am Bahnhof laufen hat und so. Also so eine, das wird sein bester Freund. Und kann man sich auch vorstellen. Willst du
das oder der andere?
Ja,
ich wollte gerade sagen, ja. Welcher der talentlosen Sohn
ja,
ist es denn?
Ich glaube, der mit diesem kleinen, komischen, zerknautschen
Gesicht.
Es gibt
den hübschen, den der aussieht wie sein Vater.
Ja, der, ich glaube, der
das
hässliche.
Wollte ich nicht sagen.
Ja, der ist, ich mag die ja nicht.
Aber ich kenne, kurz, ich will nicht reingrätschen, aber ich kenne tatsächlich vom Internat diese Kinder.
Ja, das glaube ich. Ja.
Viele, viele reiche Leute da. Und wir hatten auch so Kinder, die echt so abgeschoben worden sind, die auch, also wenn die Eltern kamen, wurden die gesiezt und nur mit Handschlag begrüßt. Also man hat sich nicht in den Arm genommen, es gab keine Wärme.
Ja.
Wir hatten einen, der sich umgebracht hat tatsächlich, als klar wurde, der schafft das Jahr nicht und der muss dann nach Hause. Also der hat das Jahr extra wiederholt, weil er wusste, nach dem Abi ist es vorbei, dann muss er nach Hause.
Krass.
Hat extra wiederholt, und als dann klar war, er kann nicht bleiben, hat er es umgebracht.
Irgendwann hatte der Vater kein Geld mehr, und dann hat Oskar in der Berliner Wohnung eben die RAF-Kasse geknackt, um das Internat weiter zu zahlen, weil er auf keinen Fall irgendwie wieder nach Hause wollte. Weder zu diesen reichen, aber auch in sich total gestörten Großeltern, noch zu den Nazi-Großeltern, die inzwischen schon tot oder krank waren, und erst recht nicht natürlich zu dieser egomanischen, manisch-depressiven Mutter oder diesem fickenden Vater, der immer irgendwelche Weiber damit
brachte.
Und das
brachte. Ist alles belegt.
Alles belegt, ist alles Biografie. Ist alles autobiografisch. Es gibt inzwischen mindestens 4 Bücher von Oskar Rola nur über diese Kindheit. Aber Herkunft ist das große Bild. Und dann hat er so Momentaufnahmen. Es lebe der Punk, glaube ich, hat auch verfilmt. Ist diese Punkphase nochmal als eigenes Buch. Und Mein Ei und ich oder sowas. Irgendwas mit ist jetzt, wie er im Alter eben nicht mehr fickbar ist und von Puff zu Puff läuft und sexsüchtig ist und so weiter. Also ist alles
delightful
belegt.
Person.
Ja, ja. Oskar Rüller ist ein Traum. Ich sag's euch, der ist super. Aber der ist natürlich sehr komplex. Naja, gut. Und dann am Ende sozusagen ist der vom Internat runter und zieht nach Berlin und kommt da in diese Kreuzberger Szene, aber auch in so eine Szene, wo er wird Spermaabwischer im Pornokino am Kudamm, wo er die Kabinen sauber macht und sich dann auch, hat er schwule Freunde, die mit ihm ins Toms gehen und wo er dann schwulen Sex kennenlernt, aber das ist dann doch nichts für ihn, aber es ist Exzess und jeder Exzess ist gut, weil jeder Exzess ablenkt von der eigenen Trostlosigkeit und da kommt man ihm schon sehr nah, also da denke ich schon, ach ja, guck, die Hete weiß, wie es geht, ne, die weiß, wie ein Schwanz schmeckt, also so und dann endet das, dass der durch die Beschäftigung mit Film irgendwie zu seiner, doch zu einer Erfüllung kommt. So, also am Anfang der Karriere von Oskar Rüller endet sozusagen der Roman. Und ich empfehle den deswegen so sehr, weil er so viele verschiedene Welten, die alle aus unserer Erfahrung, also aus meiner Kindheitserfahrung, ich habe überall so ein Mini-Teil von mitgekriegt. Ich habe mitgekriegt die Nazi-Oma, ich habe mitgekriegt das Landleben, ich habe mitgekriegt die Eltern, wo man sich wünscht, dass sie sich ein bisschen mehr kümmern. Also es war jetzt nicht so, dass ich mit vollgeschissenen Windeln nicht ernährt wurde. Das natürlich gar nicht in dieser Extremität. Aber so diesen Tick, wie so die Stimmung war in Deutschland in den 70er Jahren, den finde ich in diesem Buch wieder. Und in dem Film auch. Und er hat auch viele zärtliche Momente, zum Beispiel, wenn er bei seinen Nazi-Großeltern auf dem Dorf, da ist eine Nachbarfamilie, ein kettenrauchender junger Bauarbeiter mit seiner bildhübschen Frau, die natürlich zu Hause Hausfrau und Mutter ist, und eine zahnspangentragende Tochter, in die er sich natürlich verliebt mit 9 oder 10. Und wo er immer bei diesen Nachbarn ist, weil der Vater küsst die Mutter und die Mutter kocht und es gibt Essen auf dem Tisch und da ist ein Kind, was glücklich ist. Und diese Welt, also wie er sich so in diese Familie mit rein, mit Gewalt quasi mit reinbringt, weil er das nie hatte, das ist so schön gespielt und das ist so rührend gemacht. Und dann stirbt der Vater an Krebs und die Mutter wird nie wieder glücklich und so. Also ganz tolle Szenen in diesen 173 Minuten und deswegen ist es eine ganz große Empfehlung von mir zum Thema Kindheit.
Ich unterstütze das vollends. Guter Film.
Ich habe ihn noch nicht gesehen, aber ich merke, ich muss ihn auf jeden Fall gucken, weil vieles von dem ja auch bekannt vorkommt in Anfängen oder in, ne, in,
ja.
Klein, in
kleineren. Ja, es ist natürlich super extrem, weil der Oskar Rüller hat ein extremes Leben und deswegen schöpft er da ja auch kreativ draus. Die Unberührbare war ja nun nochmal der Fokus nur auf die Muttergeschichte und hat ja zu Recht alle Filmpreise abgeräumt mit Hannelore Elsner als Gisela Elsner. Also der hat schon wirklich was zu erzählen und ich finde ihn toll und ich bereue, dass ich nicht, wie soll ich sagen, mutig genug war in meinem Leben, dass ich nicht in der Zeit, wo ich mit Regisseuren lebe, in derselben Zeitspanne sozusagen, es ist leicht zu sagen, ich hätte früher gerne in Hollywood gelebt und ich wäre gerne mit Billy Wilder als Kameraassistent gewesen. Aber jetzt hätte ich die Chance. Ich hätte Spanisch lernen können und hätte zu Pedro Almodóvar fahren können und hätte sagen können, nimm mich, egal wofür, Almodóvar.
Danke.
Oder ich hätte eben auch hier in Berlin bei Oskar Rüller klopfen können und sagen können, nimm mich, egal wofür.
Du talentloser Schwillingsief-Student.
Ja, ist so. Also vielleicht hätte er, oh, er hat von mir profitiert übrigens. Ich darf kurz bemerken, dass nach einem langen Abendessen mit Oskar Rüller ich gesagt habe, Ich verstehe nicht, warum nicht jemand, was geschah wirklich mit Baby Jane, hier mal verfilmt hat mit zum Beispiel Hannelore Elsner und Iris Berben und zwei Jahre später dieser Film ohne Nennung meines Namens bei RTL von Oskar Röhler in einer sehr kranken Form ausgestrahlt wurde.
Also nachdem man den Film gesehen hat, ist man nicht mehr so traurig, dass der Name nicht drunter stand.
Ja, das stimmt, aber immerhin war es meine Idee. Also insofern habe ich doch Einfluss auf das filmische Werk genommen, aber nicht genug. Ich hätte, weißt du, das ärgert mich manchmal, dass ich nicht den Mut habe, dann alles hinzuschmeißen und sowas zu machen. Ich glaube, solche Filme und Bücher zu schreiben, würde mir wahnsinnig gefallen.
Das mit dem Bücherschreiben kannst du ja jederzeit einfach machen.
Ja, das sagst du so einfach. Ich habe jetzt gerade eine dritte Kindheitsgeschichte, die toll ist, ist Faserland und Juretrash von Christian Kracht. Wenn ich das lese, bin ich auch vollkommen fasziniert und denke, wow, da kenne ich auch so viel von und ich würde es so gerne auch so schreiben. Aber mich dann an den Schreibtisch setzen, anstatt Netflix zu gucken und ein Buch zu schreiben, das bringe ich noch nicht.
Ich habe gerade heute etwas sehr Schönes in meiner Story gepostet, das lese ich dir kurz vor.
Tatjana bereitet offensichtlich ein Alterswerk vor.
Ja, genau, was denn auch verstaubt in meinem Sarg.
Und genau. In meiner Story steht heute, Babe, you're going to have to start getting real about what you want and putting what you want above everything else. If you want change, then excuses can't be part of your life anymore.
Du hast so recht.
Meine also, Lieblingsgeschichte zu diesem Thema ist, wie so viele meiner Lieblingsgeschichten, eine über Elizabeth Gilbert. Eine gute Freundin hat ihr mal, als sie genau diese Klage vorgebracht hat, nämlich sie würde so gerne Bücher schreiben, aber sie hat überhaupt keine Zeit, sie hat zwei Jobs und bla und überhaupt.
Ja.
Und da hat die Freundin, die eine erfolgreiche Künstlerin war, sie angeguckt und gesagt, Babe, it's really simple. First of all, stop watching TV, stop meeting your friends, write your book. And second of all, you're not serious about what you want to do. Serious about what you want to do.
Bei mir kommt ja noch hinzu, dass ich Bücher nur auf einer bestimmten thailändischen Insel schreiben kann. Also mein unveröffentlichter Superroman Tatjana Wechseljahre einer Königin ist ja entstanden auf Koh Lipe in 2 Wochen und das heißt, ich müsste wieder nach Thailand und da ist wegen Corona.
Ich habe das Buch gelesen, vielleicht brauchst du die Insel nicht. Vielleicht wechselst du die Insel
mal. Meinst du, Fehmarn reicht, ja?
Ja. Oder weißt du, du kannst auch einfach irgendwie dich zweimal auf Helgoland einmieten, da ist wenig Ablenkung.
Helgoland ist ganz toll.
Hausboot an der Ostsee kann ich schwer empfehlen.
Ja, das stimmt.
Ja.
Na gut, okay, wir werden in einem Jahr sehen, wo ich gelandet
bin. So, Barbie.
Ja. So, das Schlimmste zum Schluss, yay. Also es ist aber, was die Hoffnungslosigkeit und die Verwahrlosung und so angeht, gar nicht so weit von Tatjanas Film entfernt. Ich spreche über einen Film, den ich damals gesehen habe, ich glaube 99 vielleicht oder 2000 oder so. Und der passte damals sehr in meine Welt, weil meine Welt damals gefüllt war von verstörenden Dingen und ich sehr viel Hoffnungslosigkeit mir auch immer reingezogen und von außen geholt, weil das mein Innerstes wieder gespiegelt hat und die Welt, wie ich sie erlebt habe. Aus heutiger Sicht den jetzt nochmal zu gucken, war schon wieder auch ganz schön hart, wo ich dann denke, okay, wow, du hast dir damals auch schon regelmäßig ganz schön verstörendes Zeug reingezogen. Das tut dem Film aber keinen Abbruch. Der Film ist toll, der Film ist auch in meinen Augen ein Meisterwerk, auch wenn er wirklich hart ist und schlimm ist und an vielen Stellen einfach wahnsinnig wehtut. Der Film heißt Gammo und ist aus dem Jahre 1997, Buch und Regie von Harmony Korine, wie auch immer man ihn ausspricht, ist ein junger Mann, hat das Buch geschrieben, auch zu Kids zum Beispiel, hat aber auch so schlimme Sachen gemacht wie Spring Breakers mit Selena Gomez, also hi.
Spring Breakers ist großartig.
Natürlich ist es das. ja. Und hat Kids und auch das Buch zu Gammo, ich glaube, relativ im gleichen Alter geschrieben, 1920 irgendwie so, also sehr, sehr jung. Stammt aus einem der schlimmsten Armenviertel in Nashville, Tennessee, also im Süden Amerikas. Und auch wenn der Film behauptet, in Xenia, Ohio zu spielen, spielt er tatsächlich, also die meisten Drehstandorte sind in diesen Armenvierteln in Nashville, Tennessee, wo er herkommt. Auf IMDb ist die Inhaltsangabe des Films in einem Satz runtergebrochen und das trifft vieles von dem, was da passiert, trifft das sehr gut. Da steht, lonely residents of a tornado-stricken Ohio town wander the deserted landscape trying to fulfill their boring nihilistic lives. Ja und nein. Also, diese Stadt, diese angeblich Stadt, in der das dreht, die gibt es tatsächlich, nämlich, wie gesagt, Xenia, Ohio, die ist 1974 von einem Tornado komplett zerstört worden und wurde nie wieder aufgebaut. Also alle Menschen, die da die das überlebt haben, leben seitdem in kompletter Verwahrlosung und Armut quasi. Und da ist dieser Film angesiedelt. Es sind, ich glaube, 42 Schauspieler oder so in diesem, also nicht Schauspieler, sondern über 42 Charaktere in diesem Film zu sehen. Und nur 4 oder 5 davon sind tatsächlich Schauspieler gewesen. Alle anderen sind echte Menschen, die sich mehr oder weniger selbst gespielt haben. Und die hat er an Bowling Alleys gefunden, an Schlachthöfen. Der hat halt so ein munteres Straßencasting gemacht, ist rumgelaufen und hat sich auch an Leute gewandt, die er noch kennt aus seiner Kindheit. Also Leute, mit denen er groß geworden ist, die da auf der Straße gelebt haben oder eben in irgendeinem von diesen Trailern, in irgendeinem von diesen ruinierten Hütten da. Und es gibt, wenn man das so betrachtet, eigentlich keine klassische Handlung. Also es gibt keinen Anfang, keine Mitte, kein Ende. Es gibt keinen ersten, zweiten, dritten Akt. Der Film ist so irgendwie episodisch erzählt. Du kriegst kleine Glimpses von Lebensrealitäten. Viele davon sind eben tatsächlich echt. Also der Film ist nur zu 70% gescriptet worden. Der Rest ist improvisiert oder eben einfach eine Kamera draufgehalten. Sie haben ganz viele so Home-Videos, die sie irgendwo gefunden haben, auch mit reingeschnitten. Es gibt ganz viele so eine Super 8-Geschichten, die sie einfach irgendwie übernommen haben. Und es ist irgendwie so ein Panoptikum von weirden Charakteren in dieser absolut tristen, hoffnungslosen, trostlosen, lieblosen Welt, in der sie sich da bewegen. Es gibt zwei Gruppen von Characters, die wir wiedersehen in diesem Film, die sich wiederholen. Das eine sind zwei Jungs. Der eine heißt Salomon und der andere heißt Tumblr. Die sind, verbringen ihre Zeit damit, Klebstoff zu schnüffeln, streunende Katzen zu erschießen und dann an den lokalen Metzger zu verkaufen, der die auch weiterverkauft als Fleisch. Und das sind diese zwei Jungs, die da mit ihren Mountainbikes oder mit ihren BMX-Rädern durch die Tristesse radeln. Und dann gibt es eine Gruppe von drei Schwestern. Eine davon ist Chloe Sevigny, die zu dem Zeitpunkt auch die Freundin des Regisseurs war, die auch in Kids mitgespielt hat und in anderen Werken von ihm, die auch das Kostümbild gemacht hat zu diesem Film. Und die ist so die heißeste Uschi im Dorf quasi. Und ich finde sie irrsinnig glamourös. Sie ist so die glamouröseste Version von White Trash, die man sich vorstellen kann. Sie hat komplett platinblondiertes, abgebrochenes Haar und weiß blondierte Augenbrauen dazu. Ich finde es irrsinnig hot und schön und auch Fashion irgendwie. Und sie hat eine kleinere, nicht ganz so hübsche Schwester, die den Look kopiert und dann eine noch kleinere Schwester, die komplett rausfällt. Aber ja, das sind die einzigen drei Personen in diesem Film, wo man das Gefühl hat, die haben noch einen Funken Menschlichkeit in sich und einen Funken Seele und einen Funken Liebe auch, also die sind liebevoll im Umgang miteinander, die sind empathisch, die interagieren noch, die haben eine Katze, die sie lieben und pflegen. Alle anderen sind wirklich, es ist schlimm dazu zu gucken. Einen Darsteller hat er tatsächlich, der Regisseur tatsächlich gefunden in einer Folge von Sally Jesse Raphael, das war so wie Jerry Springer oder so, also eine sehr schlimme, reißerische Daily TV-Show in Amerika und das Thema war Hilfe, mein Kind stirbt am Klebstoff schnüffeln und das ist dieser Tumblr, also einer der beiden Hauptdarsteller, den hat er da entdeckt. Es ist wirklich, wie gesagt, es sind diese Charaktere, man sieht diese einzelnen Charaktere, die scheinbar zusammenhangslos aneinander geschnitten werden. Wir haben einen schwarzen, schwulen, kleinwüchsigen Mann, wir haben eine Albino-Frau, wir haben ein Mädchen mit Trisomie 21, die von ihrem Bruder als Prostituierte verkauft wird an die Dorfbewohner da, an die Kleinstadtbewohner. Die Jungs gehen da auch hin und beschlafen die, während der Bruder irgendwie durch so eine Lücke zuguckt. Es gibt eine Szene mit so zwei Skinheads, auch aus dem Zusammenhang gerissen, zwei Brüder, glaube ich, die zusammen pumpen und sich dann in der Küche spielerisch gegenseitig verprügeln, aber es geht halt richtig zur Sache. Also du siehst auch, das sind echte Punches und die so, aber die finden das irgendwie lustig, die freuen sich daran. Das ist alles desensitized, würde man im Englischen sagen. Also die haben alle, man hat den Eindruck, die haben alle nie gelernt, weich zu sein, Liebe zu empfinden, empathisch zu sein. Das ist alles irgendwie so verkorkst, abgestumpft, entfremdet. Das ist, wie gesagt, teilweise sehr schwer, es dazu zu schauen. Gleichzeitig ist es eine Lebensrealität in der untersten amerikanischen Schicht, die wichtig ist, auch erzählt zu werden. Dem Regisseur ist oft vorgeworfen worden, dass er das bloßstellerisch gedreht hätte, also dass er da einfach draufgehalten hat, um die bloßzustellen. Ich finde aber, dass es da auch fast einen liebevollen Blick gibt. Das hat Werner Herzog ihm sogar dann später in einer Kritik gesagt. Er beobachtet die nicht, um sie bloßzustellen, habe ich das Gefühl, sondern er beobachtet das auch, um zu zeigen, guck mal, so leben Leute, so bin ich groß geworden. So, das ist eine Realität in Amerika, der wir uns auch stellen müssen, ohne da groß den moralischen Zeigefinger zu heben und zu sagen, wir müssen das ändern. Er bildet das einfach ab, damit man das auch sehen kann zu Hause und sich vielleicht ein bisschen weniger wohlfühlt auf seiner Supercouch. Ja. Eine Szene, also es ist kein guter Film für Katzen, das muss ich voransagen. Wie gesagt, sie erschießen ganz viel Katzen. Es ist natürlich kein Film, keine Katze bei diesem Film zum Schaden gekommen, kein Tier ist zu Schaden gekommen, aber man sieht sehr viele tatsächlich echte tote Katzen, die haben sie wahrscheinlich von der Straße aufgelesen und so. Und an denen wird sich ausgetobt, das ist auch schwer zu ertragen. Also die werden als Spielzeug quasi benutzt, diese toten Körper, weil sie sonst nichts haben. Um die Zeit totzuschlagen, vergnügen sie sich dann mit den toten Körpern von irgendwelchen Katzen, schießen nochmal auf die drauf und so. Dann zertrümmern sie auf irgendwelchen Autofriedhof die Autos. Dann gibt es eine Szene, das ist die ich tatsächlich am stärksten fand, wo so eine Gruppe von, ich weiß nicht, 6, 7 Leuten in der Küche sitzt und sich betrinkt. Und während man Armdrücken macht, eskaliert das Ganze dann, weil der eine gegen den kleinen, wüchsigen Mann verliert, rastet er dann komplett aus und zertrümmert die ganze Kücheneinrichtung. Und wird aber angefeuert von den Leuten dabei. Also ja, es ist trostlos wie Sau, es ist hoffnungslos, es ist eklig, ganz, ganz oft ist es ganz schlimm eklig. Und trotzdem finde ich, der Film ist ein Meisterwerk, den man gucken sollte, wenn man sich das antun will, weil es hilft, auch den Blick zu schärfen. Und es am Ende, ne, wird einem nochmal klar, wie gut man es hat. Aber ja, ich finde auch solche Lebensrealitäten wichtig anzuschauen und solche Filme wichtig anzuschauen. Gus von Sant und Werner Herzog sind große Fans des Regisseurs und dieses Films, das sei noch gesagt. Und ich habe eine kleine Geschichte nur am Ende zu erzählen, die, um das Ganze mit einer heiteren Note zu beenden, es gibt eine Szene, wo Salomon und Tumblr, diese beiden Jungs, Klebstoff schnüffeln und auf so einer Autohaube liegen irgendwo auf so einer Baracke. Und der Tumblr erzählt dann Salomon von seinem schwulen Bruder, der immer Crying, das Lied Crying gesungen hat, das kommt dann auch im Soundtrack. Und der ist jetzt aber abgehauen, der hat die Stadt verlassen und lebt jetzt in der Großstadt. And he's a queer, der zieht Frauenklamotten an und unterhält Leute mit seinem Gesinge. Und zu der Zeit war Sherry Wein, hat ja zu der Zeit, als ich den Film gesehen habe, hier in Berlin gelebt. Und die hat immer Crying gesungen und Joko und ich hatten dann immer den Running Gag. Weißt du doch, dass es in Gamma um Sherry Wein ging, haben wir das auch irgendwann erzählt, sie fand das gar nicht lustig. Kann ich gar nicht verstehen.
Du, dieses Abgestumpfte, das siehst du ja auch hier vor der Haustür. Also das ist ja gut, dass das gezeigt wird. Ich bin da totaler Fan von, auch ja, von solchen Filmen. Gestern war ich im...
Ich hätte gedacht, dass du den gar nicht gucken kannst.
Doch. Ja? Ich finde dieses, das Problematisieren von dieser von ihren Gefühlen total abgekoppelten Jugend, das muss man viel deutlicher noch zeigen, weil das ist ein Riesenproblem, weil die werden wirklich kalt und emotionsgestört und die nächsten Kinder, die kriegen ja auch, also das ist ja wie bei diesem Oskar Röhler. Gestern ging ich Gesundbrunnen, das ist hier so im Wedding eigentlich so eine halbwegs vernünftige Gegend, also so richtig schlimm ist es eigentlich nicht. Vor mir war so eine Clique aus so 14, 15-Jährigen, das waren so 6. Und der eine zieht plötzlich aus der Tasche so ein Elektroschocker-Ding raus und drückt so drauf, grrr, das macht dann so ein Geräusch, ja, und so ein blauer Blitz. Das ist sowas, wenn du das an den Körper kriegst, wirst du gelähmt, ne? Du fällst ja dahin. Und hinter mir waren wohl auch welche aus der Clique und der sagte dann so, ey, pass auf, hier, dass da die Bullen nicht da oben warten oder so. Und dann kam auf der gegenüberliegenden Rolltreppe Mädchen runter, wo ich nun gar nicht die Verbindung sah und die sagte nur so rüber, nee, hey, safe, sind keine, oben ist safe. Also das war so ein richtiges Netzwerk von Jugendlichen, die sich so brüsteten, dass sie so ein Totschlägerding da dabei hatten. Und ich denke auch so, also ich hätte ja so Todesangst, so ein Ding überhaupt in die Hand zu nehmen. Und die machen damit so, schwingen das wie so ein Colt und wer weiß, was sie damit alles machen. Und diese Abgestumpftheit ist ja auch eine weniger Variante als die du beschreibst, aber sie ist halt da und sie ist in dieser Gesellschaft sie wird nicht weniger, sag ich mal, so, nee, so wie sich das gerade alles entwickelt.
Aber auch in gewissen Schichten wird das, also das
ja, jetzt. Ja, und das macht mir schon ein bisschen Angst.
Klassismus
wurde
You know what I mean, danke. Also ich kenne halt so Gruppen, die sich auch so Prügelei-Videos schicken gegenseitig und guck mal, wie der auf die Fresse bekommt und die sich dann, die da feixen, wenn sie sowas sehen. Und da merkst du halt schon, das ist, also ja, die haben wahrscheinlich das nicht gelernt, dass das.
Ich halte das für Teenie-Gepose.
Ich glaube, das ist, wenn, also ich habe ja früher auch, mir wurden ja so eine Sachen auch gezeigt, beim Faces of Death gab es damals so ein Video.
Oh ja.
Oder mehrere, das waren ja mehrere Reihen und das wurde bei uns auch so rumgereicht als Mutprobe. Wer kann sich das angucken, wo echte Todesfälle eben auf Tape festgehalten werden, Suizide, Unfälle, lalala. Und das war so eine Mutprobe, wer kann das ertragen und so. Und ich habe halt, also ich wollte, wie immer, Mutprobe, ich so, klar, mache ich. Und habe dann aber auch nach ganz kurz gesagt, okay, es geht nicht, das kann ich nicht, das will ich nicht. Und habe das auch beendet, bin da raus. Und habe auch gemerkt, ich kann das tatsächlich nicht, weil da in mir was stirbt, was ich nicht will, dass das stirbt. Genau. Also ich will, und ich glaube, wenn man das nicht, also da habe ich halt das Privileg und den Luxus, dass ich anders aufgewachsen bin als viele andere. Aber wenn das Teil deiner Lebensrealität ist, sowieso schon, findest du sowas wahrscheinlich auch nicht lustig. So schlimm.
Ja. Ich weiß nicht genau, ich finde die Herstellung des Zusammenhangs schwierig. Weil ich glaube, dass es genauso viele, also dieser künstlerische, literarische und filmische Trop von abgestumpften Bürgerkindern, die irgendwie von The Secret History bis jeden vierten Tatort und so weiter und so fort über reiche Bürgerkinder erzählt wird, die so abgestumpft sind, dass sie nicht... Dass sie
ja, aber das ist ja Brad Easton Ellis, davon reden wir jetzt keine, nicht. Wir reden ja von wirklich.
Ja, ich finde aber zum Beispiel den Zusammenhang zwischen dem Film, den du gerade beschrieben hast, und sowas wie Brad Easton Ellis. Also einfach die Ausstellung von, oder der Film ist ja kein Poverty Porn, wie ihm oft vorgeworfen wurde. Und weil er das eben nicht ausstellt, weil er mit diesen Figuren erzählt und nicht über sie. Und da gibt es, und das, was Easton Ellis macht, was ich inzwischen auch überhaupt nicht mehr gutieren kann, weil Easton Ellis in den letzten 10 Jahren einfach den Verstand verloren hat, und zwar so richtig doll. Da gibt es schon einen Zusammenhang. Also jetzt zu sagen, das wäre ein neues Phänomen, diese Abgestumpftheit gegenüber der eigenen Umwelt ist ja...
Sagen wir ja nicht, dass das ein neues Phänomen ist. Ich sage, in meiner Kindheit gab es das schon.
Genau.
Es wird vielleicht mehr, das haben wir gesagt.
Ja, da würde ich zustimmen. Und das hat natürlich was damit zu tun, wie kommuniziert wird. Ich glaube, dass die sozialen Medien, wo halt alles nur noch für 5 Minuten... bemerkenswert und News sind, und dann muss der nächste Kick und die nächste Aufregung kommen und
ja, und das ganz ohne dich unterbrechen zu wollen, aber ne, WhatsApp, Telegram, ich meine, das sind halt auch andere Verbreitungswege. Bei uns war das damals eine VHS-Tape, die hatte einer von uns und die musste dann irgendwo hingetragen werden, damit man die gucken konnte. Dazwischen waren Tage, Planung und eine Busfahrt. Heute kannst du diese Videos, ne, das geht in Sekundenschnelle, haben das 200 Leute. So, also ich glaube, das ist halt auch ein anderer Charakter von wir verbreiten so eine Dinge anders und dann kann man sich halt auch kaum schützen.
Und die verbreiten es viel schneller durch diese Technologie mit dem Handy, dass du bei Twitter so ein Video raufstellen kannst von irgendwelcher Vergewaltigung und das liken dann sofort 500.000. Das ist ja heutzutage dann lustig. Sowas halt.
Auf das Twitter stumpft gibt's Vergewaltigungsvideos?
Ab. Auf Twitter gibt es 1000 gewaltvolle Sex-Videos, die durch die ganzen Gruppen gepostet werden, schwul, hetero, was auch immer, und wo es nur um zur Schaustellung von Macht geht und nicht um Sex und Intimität.
Ja gut, aber das ist Porno ja heute eh
problematisch. Ja, aber das ist eben flächendeckend dadurch, weißt du? Und es stirbt in dir was ab, wenn du dich davon nicht schützt. Und wer bringt ihnen das bei, außer ein Elternhaus? Und wenn das Elternhaus andere Sorgen hat, und nicht in der Lage ist,
aus diesem und jedem,
und als auch nicht gelernt hat, das wird alles schwierig.
Vielleicht also. Könnt ihr uns da helfen. Ich meine, wir sind hier natürlich auch, ne? Paul hat vorhin freundlich gesagt, wir sind 3 Leute um die 50. Ich bin immer noch 43. Aber wir sind natürlich da
es
auch ein
ist
wenig
ein
weltfremd.
Großer
und
Kreis, der
alt.
Um die 50 geschlagen wird.
Alles gut. Aber vielleicht, ne, wenn ihr da draußen, wenn ihr jünger seid und da andere Berührungspunkte habt, vielleicht könnt ihr uns da ja besser gerne informieren. Vielleicht sorgen wir uns auch umsonst um die Gesundheit der Jugend. Vielleicht ist das alles ganz anders. Und wir malen uns das schlimmer aus, als es tatsächlich ist.
Schreibt
uns. Ich sorge mich da ehrlich gesagt nicht, weil ich finde, gute Nachrichten werden genauso schnell weiterverbreitet wie schlechte.
Naja, aber was dominiert am Ende?
Ich glaube, das hat was damit zu tun, wie man bestimmte Dinge wahrnimmt. Und ich glaube, unser Gegenübertreten von gegenübertreten sozialen Medien ist dann vielleicht auch schlicht unserem Alter geschuldet. Ich glaube, sure, dass viel davon, was auf sozialen Medien geteilt wird, von und das kann man jetzt bewerten, wie man möchte. Ich sage es jetzt einfach mal, von den Leuten, die das rezipieren, überhaupt nicht mehr als Teil ihrer Realität wahrgenommen wird, sondern einfach nur noch alles als Fiktion. Also ich glaube, dass mein Umgang mit Instagram, darin besteht, dass ich mir 50% der Bilder, die hinsichtlich irgendwie, und honey, I love you, that's not the point, die nicht spielerisch mit Filtern umgehen, sondern so tun, als wäre das die Realität und alle sehen, aber trotzdem, da sind jetzt 18 Instagram-Filter
drauf. Warum sagst du da honey, I love you? Bei mir ist ja immer sehr deutlich.
Ja, du gehst ja sehr spielerisch, damit um und verkaufst das als Teil von Ironie, aber es gibt ja Leute, die, und ich glaube, wenn Leute wissen, dass das alles künstlich produziert ist, wird es nicht mehr als Teil von Realität wahrgenommen, sondern ist einfach eine Fiktionalisierung der eigentlichen, der Welt, in der man lebt.
Und ich glaube, ich habe neulich ein Feature gesehen, dass Instagram jetzt, wenn du Videos hochlädst, die schon einen Filter drauf haben, also du kannst ja einen Filter drauflegen, in deiner Story zum Beispiel, und dann steht der Filter direkt dabei, aber du kannst jetzt, wenn du zum Beispiel ein digital bearbeitetes, stark bearbeitetes Video hochlädst in deiner Story und nicht nochmal ein extra Filter draufpackst, also der ist schon drauf, aber wird nicht extra draufgepackt, kennzeichnet das Instagram als Fake. Und das finde ich geil. Also das den Leuten auch gesagt.
Ich bin da sehr dafür.
So sehen wir wirklich alle nicht
aus. Also und ich wünschte, das würde nicht nur bei Bildern passieren, sondern auch bei bestimmten Textinhalten. das wäre sehr schön. Aber ganz davon abgesehen, also da du dir ja Instagram-Filter heutzutage auch ins Gesicht spritzen kannst, sozusagen.
Sie sehen nicht genauso aus, believe me, I tried. Hard.
Ja, aber meine Frage ist halt, was passiert, wenn man mit so Gesichtern wie dem von Melania Trump groß wird, dass du einfach anguckst und sagst, okay, that's not a real face. That's not how a person is supposed
to. Ich kann dir genau sagen, was dann passiert. Dann passiert das, was jetzt gerade bei RuPaul's Drag Race Season 2 UK passiert, 3. Da ist ein 19-Jähriger, der aussieht wie Melania Trump. Der aber hat sich das ganze Gesicht schon gemacht. Der sieht aus wie eine Katze. Nee, also gar nicht toll. Der das sind Arme. Ja nur
Filler. Also die Filler gehen alle wieder weg.
Ja, aber wie schrecklich. Diese aufgespritzten Lippen, diese komischen, dieses Mini-Gesicht. Und
but she looks amazing.
Ja, aber so einer ist aber so eine Melania Trump. Schrecklich. Wow.
Also ich weiß nicht, wie der aussieht, weil ich das nicht gucke. Aber
wobei, die Staffel ist toll.
Ja.
Bisher.
Ja.
Aber meine Frage ist halt, also um in diese Kerbe, die Tatjana
auch rein,
da nochmal reinzuhauen. Die Frage ist halt, wie sehr ist, wenn sich ein 19-Jähriger das Gesicht voll Filler spritzt, damit er näher an das rankommt, wie er eigentlich aussehen möchte.
Ja.
Ist meine Frage, woher kommt dieses Bild, das er im Kopf hat?
Aber das sind nicht nur die Filter. Ich meine, das sind auch Leute wie Jeffree Star und Konsorten. Also, ne, Kim wird
who's
ja oft.
Who's not a real person, by the way?
Kim Kardashian wird ja oft als die Wurzel allen Übels beschimpft. Und das,
mein Lieblingsspruch über Kim Kardashian ist von Joy Behar, die immer sagt, whatever God gave them, it was a light suggestion in their eyes.
Warum finden wir die eigentlich so schlimm und Cher gut?
Es ist ganz viel, also ich finde, bei der Kardashian-Familie ist ganz viel Neid auch dabei und die Kardashian-Familie wird symptomatisch für ein sozial-kulturelles Problem verantwortlich gemacht. Sie haben Teile davon mit kreiert und sie profitieren davon ganz eindeutig am meisten, aber die sind nicht das Problem. Das Problem ist ja was ganz anderes, eine Gesellschaft, die eben sowas feiert. Die Kardashians sind das Symptom und nicht die Ursache. Aber
Gott. Eine neue Folge bahnt sich an, aber nicht mehr heute.
Aber was ich sagen wollte ist, also es sind natürlich Leute wie Jeffree Star, die diese komplett alienated facial features berühmt gemacht haben. Ne? Also Lippen, die kein Mensch hat, Wangen. Na gut, Pete war ja immer noch eine andere Baustelle. Krank, also Pete war ja immer noch irgendwie so, okay, I'm my own artwork. Das, und das war ja auch ständig in Motion, also es hat sich immer verändert.
Ja, aber der Unterschied zwischen so jemandem wie Amanda Lepore und Pete Burns oder Jeffree Star ist ja einfach nur, dass, also Amanda Lepore sieht inzwischen auch nicht mehr aus wie ein humanes, wie ein Mensch.
Ja, also nee, seit dem Moment, wo sie berühmt geworden ist, sieht sie nicht mehr aus wie ein normaler Mensch, aber das ist ja auch Teil der...
Ich bin noch Generation Elvira. Die sieht immer noch
so genauso. Die sich
so
jetzt genauso als Lesbiger
ja, aus. Ja, ja, und die sieht immer noch so aus wie früher. Als
die, ja. und touched by an angel once
or twice und eine richtig hotte, sehr androgyne Freundin hat. Also,
ja.
Good,
ja,
for her.
Good for her. So, Leute.
Ja, wir können jetzt hier noch eine Stunde lang.
Genau, ja. Wir müssen zum Ende kommen, weil ansonsten labern wir uns hier um Kopf und Kragen und nehmen Sachen vorweg, die wir noch in epischer Breite in den nächsten 20 Jahren euch um die Ohren hauen, genau, wollen.
Und Tatjana muss auch noch zum Minigolf im Dunkeln, das ist sehr wichtig.
Minigolf im Dunkeln habe ich heute Abend noch, also Berlin bietet
das
ja
kulturell. Das ist keine sexuelle Anspielung, sondern eine wirklich in Berlin real existierende Veranstaltung.
Ja, ich bin sehr gespannt, also ich mache ja alles mit. We know. Insofern, ihr könnt mich zu allem einladen. Und zwar unter folgender E-Mail.
TooOldToTheYoungPodcast@gmail.com. Das Wort too ersetzt jeweils mit der Ziffer 2. Ihr könnt uns sehr, sehr gerne 5-Sterne-Bewertungen bei Apple Podcast hinterlassen, sowohl wie auch einen wohlmeinenden Kommentar.
Und eure Gedanken, wenn ihr in unsere Zielgruppe der 14- bis 18-Jährigen gehört, dann eure Gedanken auch per Mail formulieren und uns schicken.
Bitte schickt uns keine Kinderfotos.
Nee.
Nee, und auch keine toten und erschossenen Katzen.
Nee.
In diesem Sinne, auf Wiedergehört, liebe Kinder.
Bye, Sie. Tschüss.